Willkommen zurück aus der Sommerpause. 50 Tage sind vergangen, seit der Exil-Podcast, der Podcast über Fortuna Düsseldorf, das letzte Mal gesendet hat. Und ja, jetzt sind wir wieder da, weil übermorgen geht die Saison schon wieder los. Ja, und wir werden in der gewohnten Viererrunde auf die Sommerpause gucken, was da alles passiert ist und vor allen Dingen vorausblicken auf die nächste Saison. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und ja, das heißt, wir alle sind mal wieder zusammen dabei. Das heißt, der Jan sitzt in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Tag.
Und der Moritz in Köln.
Guten Morgen.
Ich bin der Lukas und ja, ich muss sagen, ich freue mich richtig, dass wir uns jetzt endlich mal wieder zusammengefunden haben, um über die Fortuna zu reden. Aber ja, bevor wir damit starten, erstmal die Frage: Wie war denn eigentlich euer Sommer? Habt ihr Fußball verfolgt? Habt ihr die Fortuna eng verfolgt? Was habt ihr so gemacht?
Ich starte mal. Ich habe tatsächlich entgegen meiner Prognosen, und es war sehr erwartbar, dass es passieren würde, mehr EM gesehen, als ich das ge gesagt habe. Wobei ich glaube, meine Prognose vor allem, mein Desinteresse an der Europameisterschaft vor allem an der Auswahl des DFB lag. Die anderen Spiele waren durchaus sehr ansehbar und habe die auch gerne verfolgt. Die Fortuna allerdings weniger stark. Also wir haben ja insgesamt, das kann man ja schon mal sagen, ein ziemlich starke Sommerpause gemacht, auch was die diversen Dinge, die wir angehen wollten, angeht. Da ist unsere To-Do-Liste nicht kürzer, sondern sogar länger geworden. Deswegen, es war eine sehr pausige Sommerpause mit einigen Länderspielen.
Ja, EM, doch, man kam nicht ganz dran vorbei, würde ich sagen. Gerade nachdem dann mein Urlaub begonnen hat, genau zu der Zeit, wo auch die K.O.-Runde begonnen hat, bin ich so mit der K.O.-Runde so dann doch mehr oder weniger da reingezogen worden und habe dementsprechend dann ab dem, ja, okay. Eigentlich erst ab dem Halbfinale alles geguckt. Das sind ja dann auch nur noch drei Spiele. Aber vorher habe ich auch das ein oder andere Spiel gesehen. Doch, war durchaus interessant. Also gerade das Halbfinale Spanien-Italien war ein sehr schönes Spiel.
Moritz?
Ja, ich habe bis gestern eigentlich quasi gearbeitet und habe jetzt erst Urlaub.
Ja,
Was mich sehr
perfekt.
freut, damit jetzt natürlich in die Podcast-Saison einzusteigen und direkt wieder dieses zeitaufwendige Hobby ausführen zu können, diesem Hobby frönen zu können. Ja, und Fußball war so ein bisschen nebenher. Ich meine, wir haben, ach ja, das war schon nett, sich ein paar Spiele anzugucken. So, aber vielmehr. Ich war da jetzt weder emotional noch besonders analytisch bei diesem Turnier dabei.
Ja, bei mir war es so ein bisschen anders, was auch daran lag, dass ja, ich mich halt irgendwie im Juni auch mit so einer Gehirnerschütterung so ein bisschen außer Gefecht gesetzt habe und dann eh nicht so viel zu tun hatte, außer zu
Fantastisch.
Hause wegdämmernd irgendwelche Fußballspiele zu verfolgen. Deswegen habe ich irgendwie, glaube ich, viel mehr EM gesehen, als ich das so gedacht hätte. Und es war doch echt ein ganz, ganz schönes Turnier, muss man sagen. Also ja, vor allem, glaube ich, am Offensivfußball lag und eben auch daran, dass ja, man kann darüber denken, wie man will, aber wenn man das mal ausklammert, warum das passiert ist, war es einfach richtig gut, dass wieder Zuschauer im Stadion waren. Also ich habe da schon auch bei dem einen oder anderen Spiel gemerkt, wie unglaublich geil halt Fußball mit Fans im Stadion ist. Also
Ja, das
nicht,
stimmt.
dass man das nicht irgendwie, dass man das nicht weiß und dass man das nicht auch total vermisst, aber wenn man dann das erstmal wieder sieht, wie dann da in Ungarn, auch wenn es einem echt Bauchschmerzen bereitet, aber da einfach ein komplett ausverkauftes Stadion halt irgendwie so eine Mannschaft nach vorne peitscht, das ist schon geil.
Oh Gott, das Beispiel finde ich natürlich ein bisschen
Ja,
eigenwillig, weil
nee, aber
in Ungarn auch einige der Zuschauer ein bisschen schwierig waren,
absolut.
nicht nur Corona.
Absolut furchtbar, aber ich glaube, ihr könnt trotzdem
Ja,
nachvollziehen, was
klar.
ich meine.
Ja.
Ich fand ja, dass, also gerade die erste Woche war, glaube ich, ziemlich intensiv, auch von den Spielen. Also die ersten jeweiligen Spiele der Spieltage in der Gruppenphase waren auch alle gut. Dann, danach wurde es ein bisschen schlechter bis in die K.O.-Phase. Das haben ja auch viele daran festgemacht, dass die Spieler irgendwie plötzlich mehr gepusht waren, weil auch in kleineren Stadien war ja trotzdem mehr los als in den Wochen zuvor. Und der Unterschied zu der Endphase der Zweitligasaison war, was das spielerische Niveau anging, schon sehr deutlich zu merken. Das ist mir auch nochmal festgeschalten. Ach, so kann Fußball auch aussehen. Das ist durchaus verständlich, warum dieser Sport so einen Erfolg hat. Aber das fand ich mir auch nochmal aufgefallen. Klar, es ist das auch nicht überraschend. Kann für keinen überraschend sein, aber es war trotzdem nochmal gut zu sehen, wie da irgendwie intensiv und auch tatsächlich hochklassig Fußball gespielt worden ist.
Ja, und
Ja,
man sieht
das
das
Schöne
ja
ist ja
auch.
auch, sorry.
Ja, mach du.
Nee, ich wollte nur sagen, dass ein schöner Nebeneffekt dieses Turniers ja auch offensichtlich ist, dass selbst Markus Söder jetzt Vorkämpfer für Homosexuellenrechte einstehen wird. Und ich bin mal gespannt, inwiefern das auch in den Wahlkampf jetzt noch einfließt, weil jetzt sind wir ja alle plötzlich sehr, sehr offen und ja. Also das war, finde ich, eigentlich eine sehr interessante Randnotiz. Und ich habe auch den Begriff Pinkwashing gelernt während dieses Turniers. Das quasi das Pendant zu Greenwashing ist.
Den Begriff
Ist
kannte ich
natürlich alles
tatsächlich
irgendwie
schon,
verwerflich.
aber ich finde es auch immer interessant, wie dann Dynamiken freigesetzt werden, wenn man auf andere zeigen kann und nicht unbedingt auf sich selber gucken muss. Auch wenn ich die Kritik an der Politik Ungarns natürlich voll und ganz teile, aber es hatte schon auch ein Geschmäckle, das würde ich auch sagen. Ja. Es ist interessant, wer dann auf einmal alles immer schon für war. Und wenn man dann zum Beispiel ein Abstimmungsverhalten bei Bundestagsentscheidungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe guckt, wer dann anscheinend doch in der Vergangenheit mal anders abgestimmt hat, aber es sind einfach blöde Zufälle.
Ja,
Ja, aber
aber
nur so funktioniert halt irgendwie auch Wandel in Gesellschaft, ne? Und es ist ja einfach super positiv, das zu sehen, weil ja gerade so Leute wie Markus Söder kommen jetzt halt eben hinter diese Position nicht mehr zurück, so, ne? Das nur so geht's.
gibt
Das
jetzt
stimmt
halt
wahrscheinlich
das,
auch. Ja.
ja, es gibt jetzt halt dieses Foto mit Regenbogenmaske. Da muss man, ja. Ja,
Tja.
hoffen wir.
Was ich eben einwerfen wollte, als Jan von dem eklatanten Unterschied zum Ende der zweiten Bundesliga-Saison gesprochen hat, in der Qualität des Spieles, dass sich das ja auch ganz gut darin ablesen lässt, wie unsere Fortuna oder ehemaligen Fortuna-Spieler dann bei der EM eingesetzt wurden. Also, die haben ja auch keine Bäume ausgerissen bei dem Turnier, soweit ich das weiß. Ich habe tatsächlich die Türkei und Polen Vorrundenspiele nicht gesehen, aber ich glaube, die waren jetzt nicht prägende Figuren dieses Turniers.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, an der Stelle können wir jetzt hier auch mal mit dem Mickey-Maus-Fußball aufhören und mal über richtigen Fußball reden, nämlich über die Fortuna. Ja, und da haben wir ja jetzt irgendwie dann auch sowieso nur einen Spieler dabei gehabt, der auch im nächsten Jahr noch für die Fortuna auslaufen wird mit David Kobiniatski, und der hat, glaube ich, keine Minute gesehen. Also ja, der sollte auf jeden Fall gut erholt wieder, hoffentlich letzte Woche wieder ins Training eingestiegen sein.
Es hat aber
Ja.
trotzdem Geld in die Kasse gespült, ne? Also
Ja.
es gab ja Gelder für den Einsatz und natürlich auch die 2,5 Millionen aufgrund des brillanten Benito-Raman-Deals. Aber vielleicht können wir darüber noch reden, wenn wir über die Neu- und Abgänge reden. Und wie, dass die Fortuna eigentlich im Geld schwimmt jetzt.
Können wir aber auch jetzt ganz kurz drüber reden? Das ist schnell abgehakt, weil tut sie nämlich nicht. Die RP hat dazu einen wunderschönen Artikel veröffentlicht, dass all diese Gelder schon lange verplant waren, weil man ja davon ausging, dass Raman nicht bei Schalke bleiben würde. Das heißt, das Geld ist nicht extra, sondern das war schon in der Budgetplanung drin.
Ja, irgendwie
Also
müsste die
das.
Kohle, die man verloren hat, über Corona ja auch wieder rein, ne?
Ja, wobei ich da jetzt mal anfügen würde, dass ich glaube, und da kommen wir an den Punkt, kommen wir gleich mit Sicherheit nochmal, wenn wir über die Budgetplanung und über Transfers und sowas reden, dass das auch so ein bisschen Pokern über die Presse ist, weil man ja durchaus auch gerade versucht, anderen Vereinen weiß zu machen, dass man nicht so viel Geld hat. Und dann, glaube ich, kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja geil, das zusätzliche Geld werden wir für Transfers ausgeben können. Ja, ja. Ich glaube schon, dass die Fortuna dieses Geld nicht verplant hat. Also, weil es hätte ja auch einfach gut sein können, dass Schalke Raman erstmal nur verleiht. Ne? Also gerade, weiß ich nicht, bei diesen ganzen Vertragsstrukturen, die es da gibt und so. Der hatte noch relativ lange Vertrag bei Schalke auch, also zumindest noch mindestens 2 Jahre, glaube ich. Das hätte super, super gut sein können, dass man den erstmal, ja, oder sogar 3.
Um Gehalt
hätte,
zu sparen, ja, ja.
Genau, dass man einfach erstmal dieses Gehalt halt loswerden muss und den dann halt irgendwie erstmal irgendwohin verleiht. Stichwort Nana Ampoma und so weiter. Kennen wir von der Fortuna auch, deswegen glaube ich nicht, dass die Fortuna dieses Geld wirklich eingeplant hat. Also es würde mich auf jeden Fall schockieren, wenn dem so wäre.
Es gibt bei diesem Verein vermutlich gewisse Entwicklungen, die können, die haben immer das Potenzial, dich zu schockieren, aber du hast, glaube ich, einen ziemlichen Punkt.
Meinst du jetzt Fortuna oder
Schalke 04? Ja, aber sowohl als auch. Aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt, dass man, gerade wenn es ums Geld geht, immer auch auf die Kommunikation und wie das halt nach außen getragen wird, achten muss. Das macht total Sinn, dass man da natürlich sagt, oh, wir haben natürlich keinen einzigen Cent, weil wir sind genauso wie alle anderen auch mit gebeutelt und wir können niemandem Geld geben, wenn wir auf euch zukommen, dann rechnet mit nichts.
Okay, so, dann schließen wir den Punkt mal ab und bevor wir jetzt so richtig bei der Fortuna einsteigen, ja, haben wir noch eine kleine Anmerkung oder noch eine kleine Empfehlung an euch. Wir bieten dieses Jahr wieder unsere Tipp-Kick-Runde an Kick-Tipp-Runde an, die wir letztes Jahr schon angeboten haben und laden euch herzlich ein, daran teilzunehmen. Die Liga heißt Aus dem Exil, also ganz, ganz einfach zu finden. Ja, vielleicht gibt es auch wieder am Ende der Saison einen Preis.
Wieder.
Am Ende welcher Saison sollten wir halt nicht präzisieren hier. Ja. Aber
so. Also wir sind auf jeden Fall gerade auch durchaus in dem Prozess noch dabei, dem Sieger der letzten Saison seinen wohlverdienten Preis zukommen zu lassen. Das wird auch noch passieren, versprochen.
Es steht auf der nicht abgearbeiteten To-Do-Liste tatsächlich vielleicht sogar auf Platz 1.
Ziemlich weit oben, ja.
Wir entschuldigen uns bei Flambo, der völlig verdient gewonnen hat und dafür auch noch entlohnt werden soll. Und wenn ihr auch Jahre später, nachdem ihr gewonnen habt, etwas in der Post von uns haben wollt, dann macht mit Aus dem Exil bei Kicktipp.
Ganz genau. Kicktipp. Und ja, wir haben uns dann für diese Saison auch noch was Neues überlegt. Wir werden nämlich auch beim Kicker-Manager-Spiel eine Liga anbieten, und zwar in dem Interactive-Modus. Da geht es darum, ja, ich glaube, ja, aus 22 Spielern eine Mannschaft zusammenzustellen. Das geht auch noch bis am Freitag, also bis die Saison losgeht, bis übermorgen Abend. Man hat da irgendwie bestimmtes Budget zur Verfügung und die gute Nachricht ist, man kann so viele Spieler einer Mannschaft nehmen, wie man will. Also das heißt, man kann sich seinen Spieler mit, also man kann sich seinen Kader mit Fortuna-Spielern vollstopfen bis zum geht nicht mehr. Und ja, oder man kann natürlich auch ja, Spieler von anderen Vereinen nehmen, man kann das kombinieren, aber die gute Nachricht ist, man kann eben auch die ganzen Fortuna-Spieler nehmen und das werden wir mit Sicherheit auch alle tun. Wir werden da auch alle teilnehmen und ja, sind mal gespannt, was daraus wird. Da könnt ihr, wie gesagt, halt auch teilnehmen.
Überleitung des Jahres und ob es sich lohnt, die Fortuna-Spieler in den Kicker-Kader zu nehmen, darüber reden wir jetzt. Applaus. Ja. Und dann wird diese Überleitung nicht aufgenommen.
Ja.
Ist unglaublich.
Dann bleibt es hier. So ein Rohrkrepierer.
So völlig.
Ja, vielleicht hört man da auch schon so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen die Ahnungslosigkeit, aber ja, vielleicht die fehlende Gewissheit auf jeden Fall bei uns so ein bisschen raus, wie denn diese nächste Saison laufen wird, weil einiges wird sich ja allein deswegen bei der Fortuna dieses Jahr schon ändern, weil man einen neuen Trainer hat.
Ja.
Wie ist euer Eindruck, der erste?
Habt ihr denn Spiele verfolgt? Habt ihr Spiele sehen können?
Ja, also ich habe auf jeden Fall komplett mir ganz mit Argusaugen dieses Saisoneröffnungsspiel angeguckt und davor immer mal so, ja, so reingeguckt, nicht komplett das ganze Spiel durchgeguckt. Gerade wenn es dann irgendwie gegen einen unterklassigen Verein geht, wo es dann vielleicht doch nicht so wichtig ist, wer das 12. oder 13. Tor schießt, habe ich das dann nicht mehr hundertprozentig verfolgt, sondern eher so immer so die erste halbe Stunde mir angeguckt. Aber was auf jeden Fall zu erkennen ist, glaube ich, ist schon, dass da ein paar Ideen im Training, neue Ideen einstudiert werden. Und das, ich will jetzt noch nicht sagen eine Handschrift, aber dass Christian Preußer auf jeden Fall ein bisschen was anders machen möchte als unter Uwe Rösler. Und allein deshalb bin ich sehr gespannt, wie das dann gegen ja, Vereine der zweiten Liga funktioniert. Weil, wie gesagt, das einzige komplette Spiel, was ich gesehen habe, Larissa habe ich jetzt so ein bisschen, oder wie hieß der zypriotische Verein? Ich glaube Larissa,
Stimmt,
gegen den man gespielt hat.
Limassol, ja. Da habe ich auch ein bisschen
Das
gesehen.
war's toll. Naja, das habe ich auf jeden Fall nur in Zusammenfassung leider gucken können. Und wo ich halt denke, dass es vielleicht der hochklassigste Gegner gewesen ist, obwohl ja auch Löwen oder Löwen, wie man sie nennt, irgendwie tatsächlich sagte der eine Reporter während des Spiels irgendwie in 5 Jahren belgischer Meister sein will. Also vielleicht ist das auch der hochklassigste Gegner gewesen. Und mich, also für mich ist halt so ein bisschen die Frage, was man aufgrund der Wahl der Testspielgegner aus diesen Spielen überhaupt rauslesen kann, über die Leistungsfähigkeit. Aber ich fand, man konnte schon einiges sehen, über das wir uns gleich unterhalten können.
Aber das kannst du ja jetzt mal
Ja, dann hau doch mal einen
konkretisieren. Also, was sind
raus.
so die Punkte, die du jetzt rausnehmen wollen würdest, wo du Preußers Handschrift schon feststellst?
Also definitiv nach Ballverlust die Bewegung dann in das Gegenpressing, die also, glaube ich, davon ausgeht, dass man es schaffen muss, nach einem Ballverlust ganz schnell den Ball zurückzuerobern. Und das scheint irgendwie die absolut oberste Priorität zu haben. Wo ich mich halt da, um jetzt mal wieder darauf zurückzukommen, wie das gegen stärkere Zweitligamannschaften funktionieren wird, frage, was passiert, wenn man dann in diesem ersten Gegenpressing-Moment den Ball nicht zurück bekommt, was halt gegen Löwen, finde ich, super funktioniert hat. Die gesamte Mannschaft hat stabil gearbeitet gegen den Ball. Und da muss ich halt noch erweisen, wie das gegen stärkere Mannschaften geht. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite ist, dass man irgendwie probiert, häufiger mit Seitenverlagerungen zu operieren. Wo zum Beispiel auch gegen Limassol das Tor durch einen Neuzugang, den, ich helfe mir nochmal beim Namen, Natay? Oder nee,
Narei,
Naray.
Narei,
Naray. Ja, das ist ja auch durch eine Seitenverlagerung von Florian Hartherz da entstanden. Und ich glaube, dass das definitiv ist, was Preußer fordert. Ich sag mal, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft hin und her zu schieben, durch schnelle Seitenverlagerung. Das ist so das Zweite, was mir aufgefallen ist. Ja, also die Sachen waren am sichtbarsten, fand ich.
ja, würde ich auch den Ball aufnehmen. Dieser Gedanke, den du da formuliert hast mit der Problematik, was passiert eigentlich, wenn man im sofortigen Gegenpressing den Ball nicht erobert, den habe ich mir halt auch gemacht. Gut, das ist jetzt auch kein, also was mich nämlich auf den Punkt Geschwindigkeit im Mittelfeld zurückführt und auf die Frage, man braucht halt in diesem System, wenn man halt relativ hoch anläuft und dann direkt drauf geht, natürlich auch Geschwindigkeit, um im Zweifel wieder zurückzukommen, schnell, um den Gegenangriff, den man nicht verhindert hat, abzufangen. Und da ist die Frage, ob das bei allen im Mittelfeld so gegeben ist. Und ich finde auch für dieses, was du auch angemerkt hast, diese Seitenverlagerung, die kann man ja sowohl quasi mit langen Bällen einmal quer über den Platz herstellen, wie im Hartherzfall, ja, Außenverteidiger wechselt die Seite. Das ist natürlich ein bisschen der unsicherere Variante, weil klar, längerer Ball, da brauchst du eine Genauigkeit und am besten in den Lauf des Mitspielers. Die andere Variante ist ja, dass man den dann von außen kurz in die Mitte gibt und dann ein Sechser, Achter da steht, in der Regel eher Sechser, der diese Seitenverlagerung dann übernimmt. Und ohne jetzt auf große Kaderfragen zu kommen, würde ich das für die Kaderplanung im Mittelfeld nochmal aufnehmen wollen später, weil das könnte man auch nochmal thematisieren, ob man das so dafür die exakt perfekten Spieler hat. Man muss nicht immer für alles einen perfekten Spieler haben, aber ich glaube, das ist mir auch aufgefallen. Was auch offensichtlich war, ich würde jetzt dieses Löwenspiel auch von den Testspielen nochmal besonderter bewerten, weil hier, glaube ich, eben schon viel gesehen hat, dass man dann auch in Sand gegen Sandhausen am Sonntag sehen wird, sowohl von der Aufstellung als auch von der allgemeinen Herangehensweise. Die Löwen hat die Mitte dicht gemacht, wie das halt ungefähr alle anderen auch machen werden in der zweiten Liga. Und vielleicht hat man deswegen auch den als Gegner sich ausgesucht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel Sandhausen genauso spielen wird. Und dann hat man halt natürlich die Probleme, die man dann immer hat, nämlich durch die Mitte geht wenig. Und über außen fand ich das noch nicht unbedingt befriedigend, was ich da gesehen habe. Weil es gab viele Flanken so von 16er Höhe, Zimmermann und Kutris, die ja jetzt durchaus auch jetzt nicht die schlechtesten Flankengeber sind, aber hat man da immer den vollbesetzten Strafraum, um das gut aufnehmen zu können? Und was mir noch ein bisschen zu kurz kam, war der Versuch, eben doch an die Grundlinie vorzugehen mit den Außenspielern Klaus und Peterson im Zusammenspiel mit den Außenverteidigern, um damit eben bessere Möglichkeiten auch des Passes in den 16er von außen hineinzugeben. Das sind noch so Punkte, wo ich Fragezeichen habe, aber das wird sich in den nächsten Spielen zeigen.
Ja, ich denke auch, dass man noch einfach noch gar nicht so viel halt irgendwie sagen kann. Es wurden einfach auch schon verschiedene Systeme ausprobiert. Und ja, ich glaube, Fortuna wird sich da jetzt auch einfach erstmal so in die Saison halt irgendwie reintasten. Aber ich glaube schon, dass ein paar von den Erwartungen, die ich habe, doch irgendwie relativ berechtigt sind in der Hinsicht, dass sich bei der Fortuna einige Sachen zum Besseren verändern werden. Vor allen Dingen einfach in den Abläufen, in den Automatismen, gerade im Offensivspiel. Das schon angesprochene Pressing und Gegenpressing, das sich verbessern wird, ob man das wirklich so spielen können wird, wie Christian Preußer sich das erhofft oder vorstellt, muss man dann sehen. Und genau wie er noch schon angesprochen hat, die Strafraumbesetzung, die muss viel, viel besser werden. Das ist das, wo es bei der Fortuna extrem gekrankt hat und was mit Sicherheit auch einfach ein Teil der Antwort dafür ist, warum ja, die Fortuna einfach in der letzten Saison so unglaublich wenige Torchancen sich hat erarbeiten können. Und ich glaube, für all diese Problematiken bringt Christian Preußer auf jeden Fall viele Ansätze mit, um die zu lösen. Ob er das dann schafft, werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr positiv gestimmt, dass die Fortuna in all diesen Bereichen halt einen Schritt nach vorne machen wird. Und dass es vor allen Dingen eine Abkehr geben wird von diesem methodischen Ergebnisfußball, ohne letztendlich Ergebnisse zu liefern, wie es halt unter Uwe Rösler der Fall gewesen ist.
Darf ich euch noch eine Frage stellen? Ich habe nur, ich glaube, eine Halbzeit gegen Limassol gesehen und hatte, auch wenn es nicht zu großen Torchancen und Toren geführt hat, auch das Gefühl, dass Fortuna schon ein bisschen sicherer im Umgang mit dem Ball auch gewirkt hat. Vielleicht ist das, was Lou meint mit den Automatismen und sowas. Hat sich das, also das war so ein Eindruck von einer halben Stunde, dass die ja eben auch mit dem Ball ein bisschen konsequenter spielen und auch nicht nur lange Ballverlagerungen, sondern auch mit kürzeren Pässen und sowas. Hat sich dieser, könnt ihr diesen Eindruck aus dem Spiel dann gegen Löwen bestätigen, weil Fortuna wird gegen viele Gegner auch den Ball haben. Und das finde ich eben auch ein sehr wichtiges Ding. Nicht nur das Gegenpressing und Pressing, sondern eben auch was passiert, wenn Braunschweig sich 90 Minuten hinten reinstellt? Sind die abgestiegen?
Die sind abgestiegen.
Auch auf vielleicht Pokal, aber.
Also, was mir aufgefallen ist, war, dass diese Dreier-Mittelfeld mir gut gefallen hat gegen Löwen. Allerdings hat Löwen sie auch nicht vor große Herausforderungen gestellt, sondern die standen nicht so aktiv beim Gegner, wie ich mir das hätte gewünscht hätte, um da nochmal mehr zu sagen. Also das Pressing von Löwen war jetzt auch nicht völlig irrwitzig. Interessant würde ich schon sagen, dass das mir auch jemand wie Edgar Pripp positiv aufgefallen ist, zum Teil mit seiner Ballarbeit, der sich auch immer nach hinten fallen lässt, um sich anzubieten im Spielaufbau. War es ja mit Schinter Appelkamp jemanden, der den Eindruck der letzten Saison einfach weiter trägt. Der ist halt jemand, dem du den Ball geben kannst, der damit keinen Scheiß macht und im Zweifel sogar ganz gute Läufe hinbekommt. Bei Sobotka ist Sobotka und der kann gewisse Dinge gut. Das ist gar nicht negativ, sondern darüber können wir gleich beim Kader nämlich sprechen, ob er auf der 6 ideal aufgehoben ist. Weil bei Sobotka glaube ich nämlich, dass diese längeren Bälle, die er zu spielen hat auf der Position, nicht ideal sind, um das mal zu sagen. Also im Zusammenspiel mit den zwei anderen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen und er ist sowieso defensiv sehr aktiv, was auch das Spiel gegen den Ball angeht, das kennen wir ja von ihm. Aber ob er für die Seitenverlagerung, den längeren Pass, immer genau der richtige Mensch ist, der da stehen sollte, weiß ich noch nicht.
Ja, vielleicht versuchen wir dann auch jetzt einfach mal direkt auf den Kader zu schauen und gehen mal so ein bisschen durch und gucken, wie weit die Fortuna da jeweils ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen beim Tor an. Da ist es ja vielleicht, wenn man uns mal in den letzten Folgen vor der Ende der Saison zugehört hat, dann eher doch zu einer Überraschung gekommen für uns. Man hat sich nämlich dafür entschieden, mit Raphael Wolf zu verlängern und geht mit Florian Kastenmeier wieder als Nummer 1 in die Saison und man ergänzt die beiden durch den 19-jährigen Dennis Gorka, der ein relativ großes Talent ist und wahrscheinlich auch jemand, wo man sich glücklich schätzen kann, dass man den für die Zukunft hat. Wie sehr hat euch das überrascht, dass man jetzt dann doch nochmal mit Wolf verlängert hat?
Ich glaube, das hatte sich schon abgezeichnet in der letzten Aufzeichnung und würde sagen, das ist einfach die kleinere Baustelle gewesen und anscheinend ist ja auch Raphael Wolf ein spitze Typ, der da auch gut reinpasst und deswegen ist es im Endeffekt wahrscheinlich auch eine Budgetfrage und wenn jetzt Dennis Gorka wirklich da schon Druck machen kann und du dann noch jemand Erfahrenen hast, denke ich, das ist eigentlich völlig in Ordnung so.
Ja, ich erinnere mich da irgendwie auch, dass wir, glaube ich, in der Vorausblick auf den Kaderfolge, die ja irgendwie, ein paar Spieltage vor Ende der letzten Saison war, dass wir da auf jeden Fall gefordert haben, noch einen Konkurrenten für Kastenmeier zu holen. Ich glaube aber, dass man, genau wie du sagst, dass wenn man schwindende Budget der Fortuna berücksichtigt und dann halt irgendwie auch, nicht nur auf die durchwachsenen Leistungen von Kastenmeier blickt, auf die wir uns da, glaube ich, sehr konzentriert haben, sondern man muss da dann irgendwie auch als Uwe Klein, halt auch irgendwie immer die langfristige Vision des Kaders im Blick haben, dass man da wahrscheinlich einem Gorka nicht noch einen zweiten Torwart neben Kastenmeier halt irgendwie davor setzen kann, an dem er dann auch erstmal vorbei müsste, sondern dass man da vielleicht mit Gorka halt irgendwie auch einfach einen Karriereplan halt hinlegen muss, wo klar ist, dass er ja einfach auch in mittelfristiger Zukunft die Chance hat, um die Nummer 1 zu spielen oder zu konkurrieren. Und deswegen glaube ich, ist es, wenn man dann irgendwie davon ausgeht, dass Kastenmeier sich vielleicht irgendwie auch nochmal stabilisiert, im Gegensatz zu den Leistungen in der letzten Saison, hat man da eigentlich alles richtig gemacht.
Das stimmt. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Torwartposition mit einigen Unsicherheiten ausgestattet ist. Also das ist einfach nicht ideal, wenn du in eine Saison gehst und quasi schon bei der ersten Position dir an den Kopf kratzt und sagst, ob das so sicher ist, werden wir sehen. Denn ob Carsten Meyer wirklich seine Probleme der Rückrunde ablegen kann. Und bei Wolf muss man sagen, also auf dem Papier finde ich das auch vollkommen richtig. Das macht alles Sinn, Lulu, du hast es gut aufgeführt. Aber ob Raphael Wolf eben auch an die Leistung, die er ja auch als Fortuna-Torwart schon gezeigt hat, anknüpfen kann, nach all der Zeit, die er keine Spielpraxis hatte, wo er auch erkrankt war, ist auch sehr unsicher. Ne? Also es ist nicht so, dass man da einen jungen Torwart auf der Eins setzt, dem man die Chancen gibt wie Carsten Meyer und dann aber halt für den Fall der Fälle die sichere Bank auf der eben Bank sitzen hat, sondern es sind beide haben für ihre Fragezeichen. Und bei Gorka auch vollkommen zu Recht, der ist halt auch noch sehr jung. Ob man den dann ins Wasser schmeißt, ist die Frage, aber das wissen wir jetzt alles noch nicht. Es bleibt festzuhalten. Mal sehen.
Ja, auf der anderen Seite muss man doch auch, ich weiß nicht, ob anerkennen, aber immerhin haben sie sich nicht den kompletten Fauxpas geleistet wie bei Maduka Okoye, sondern ein Talent erkannt, gebunden und ihm gegebenenfalls eine Perspektive aufgezeigt, oder?
Ja. Also. Ja, das ist klar.
Also das geht ja nicht, du kannst ja nicht zweimal den besten Torwart des nächsten Jahrzehnts verlieren.
Aber kein Druck.
Kein Druck, nein. Ich poliere schon mal die Welttorhüter Medaille vor. Nee, absolut.
Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie noch so ein Thema, das sich so ein bisschen durchziehen wird. Wenn wir jetzt hier irgendwie auch noch weitergehen, der Fokus liegt nicht unbedingt darauf, dass man jetzt halt sofort den maximalen Erfolg hat, sondern der Fokus in diesem Kader wird darauf liegen, dass halt Christian Preußer langfristig die Chance bekommt, was zu entwickeln. Und ja, das sieht man zum Beispiel auch schon direkt bei der Torwartposition.
Okay. Können wir das drüber diskutieren, wenn wir den Kader durchhaben, glaube ich.
So in einer halben Stunde.
Ah.
Fängt schon so lang an.
Ja, im Tor, also alles unverändert. In der Abwehr hat es dann ja doch die ein oder andere Bewegung gegeben. Die beiden besten Innenverteidiger sind mit Kevin Danso und Luca Kreins. Zu den beiden werden wir sicherlich auch später am Ende der Kaderdiskussion nochmal kommen, sind für den Moment auf jeden Fall nicht mehr da, die sind weg und ein neuer Innenverteidiger ist dazugekommen, nämlich Dragoș Nedelcu aus Rumänien von Steaua Bukarest.
Das darfst du nicht mehr sagen, du.
Was darf ich nicht mehr sagen?
Die dürfen sich nicht mehr Steaua Bukarest nennen.
Wirklich?
Das Verteidigungsministerium hat sie verklagt. Ja.
Warum
denn? Steaua Bukarest ist der Militärverein gewesen im kommunistischen Rumänien. Und im Zuge der Privatisierung des Fußballs musste Steaua Bukarest den Namen ablegen, weil das rumänische Verteidigungsministerium auf die Namensrechte geklagt hat und Recht bekommen hat. Deshalb stehen die immer so als FCSB da. Also das ist noch der alte Verein, aber sie dürfen sich nicht mehr so nennen. Steaua Bukarest spielt jetzt irgendwo in der vierten Liga in Rumänien als neu gegründeter Militärverein.
Ah ja. Ja, also mein Mitleid hält sich da auch so ein bisschen in Grenzen mit dem Verein. Wenn man den Vereinsboss kennt von FCSB, dem muss man auch nicht allzu viel Sympathien auf jeden Fall entgegenbringen. Von daher hoffen wir mal, dass Nedelcu, der ja auch erstmal ausgeliehen ist für ein Jahr mit Kaufoption, dass er sich hier bewährt und dass er nicht mehr zu diesem Verein zurückkehren muss. Ja, wie war denn euer Eindruck? Ihr habt den jetzt auch schon im Testspiel gegen Leuven gesehen. Der soll ja irgendwie einiges, vor allen Dingen auch in puncto Aufbau irgendwie mitbringen und hat ja, glaube ich, gegen einen zugegeben recht schwachen Gegner wohl auch irgendwie schon mal ganz gut ausgesehen.
Ja, also ich meine, die Frage ist, was er halt als defensiv drauf hat, weil Fortuna insgesamt als Mannschaft, als Block im Prinzip Leuven oder Löwen, wie auch immer man sie nennt, nicht richtig zum Zuge hat kommen lassen. Deshalb weiß ich nicht so genau, was es bis auf sein Aufbauspiel drauf hat. Aber da hat man schon gesehen, dass mit noch einigen Trainingswochen mehr, also wenn er dann mehr eingebunden ist und mehr mit der Mannschaft trainiert hat, durchaus den Aufbau aus der Innenverteidigung übernehmen kann, ja.
Ich bin da noch vorsichtiger. Ich finde, man kann nicht wirklich was zu ihm sagen. Das, was angeführt werden kann, was neben dem Eindrücken, den wenigen Eindrücken gegen von Löwen eine Rolle spielt, ist, dass er auch mal defensives Mittelfeld gespielt hat. Das spricht dafür, dass er mit dem Ball am Fuß durchaus mehr machen kann, als jetzt vielleicht der holzigste Innenverteidiger, die es so gibt. Aber es macht halt, ich finde, die Verpflichtung ist auf dem Papier, macht die halt Sinn. Nicht nur, weil es ein Innenverteidiger ist, sondern weil es ähnlich wie bei Kutris ja auch ein Talent ist, der irgendwie vielleicht auch eigentlich höhere Ambitionen mal hatte als zweite Bundesliga spielen, den dann Verletzungen zurückgeworfen haben und der jetzt halt eine zweite Chance braucht, um seine Karriere, die er ist auf 24 erst, nochmal einen Anlauf zu geben. Und die Möglichkeit kriegt er in Düsseldorf und deshalb hat er hoffentlich die intrinsische Motivation, sich da voll reinzuhängen und vielleicht auch das Talent. Inwieweit die Verletzung ihn jetzt zurückgeworfen hat, das können wir nicht beurteilen, aber auf dem Papier würde ich sagen, ist das ein Transfer, der nachvollziehbar ist und man nachvollziehen kann, warum die Fortuna das gemacht hat.
Ich habe diesen, es gab, das wurde immer mal getweetet, auch so ein Scouting-Report, so einen kleinen, kurzen zu Nedelcu. Der mehr oder weniger zusammenfasst eigentlich das, was du auch gesagt hast. So, er wird nicht mehr der Spieler werden, der er einst versprach zu werden. Also anscheinend ein Riesentalent, ein Riesenpotenzial. Und war eine Zeit lang extrem wichtig für den Verein und ist dann aber, also in diesem Scouting-Report wird angeführt, dass er mental zu instabil war. Und dass es jetzt bei Fortuna eben die Chance ist, vielleicht nochmal ohne den Druck des Wunderkinds, was er damals war, quasi nochmal frisch anzufangen. Und dieser Scouting-Report sagt im Endeffekt, wenn der Trainer das gut hinbekommt, und da können wir ja die Hoffnung haben, dass der Trainer eine gute Ansprache an junge Spieler hat, den mental fit zu machen, dann kann das halt wieder sein Step sein für eine gute Karriere und dafür eine sehr wichtige Rolle im Verein zu spielen.
Das wird super wichtig sein, dass der jetzt irgendwie erstmal fit bleibt. Ne? Ich glaube, er hat wirklich eine sehr, sehr niedrige Anzahl von zweistelligen Spielen in den letzten beiden Jahren überhaupt nur absolvieren können. Und ja, die Möglichkeit, dass er jetzt zumindest aber erstmal die Möglichkeit bekommt, Spielminuten zu sammeln, die ist ja auf jeden Fall gegeben. Denn ja, er ist so ein bisschen per Default ja irgendwie gerade der zweite Innenverteidiger neben Christoph Klarer, weil mit Jamil Siebert und André Hoffmann die anderen beiden Innenverteidiger, die Fortuna noch im Kader hat, erstmal ausfallen. Und gerade bei André Hoffmann ja anscheinend auch ja eventuell relativ langfristig. Der ist ja schon am Ende der letzten Saison ausgefallen mit dieser etwas mysteriösen Verletzung und sowas. Ja, kommt ja dann irgendwie nie so richtig gut rüber, wenn man gar nicht so genau weiß, woran er da eigentlich genau laboriert, wie lang das dauern wird. Also ich habe da ein sehr, sehr ungutes Gefühl bei dieser Personalie.
Wenn man ihn so in Begleitung des Fitnesstrainers wahrscheinlich über den Trainingsplatz in Düsseldorf trotten sieht, das ist dann schon irgendwie kein gutes Bild, dass er da immer noch so außen vor ist. Und auch bei Jamil Siebert, habt ihr da noch irgendwas zu gelesen? Schambeinentzündung kann ja auch alles sein.
Ja, das kann auf jeden Fall auch relativ lange dauern und da kann man, glaube ich, auch nicht so richtig sagen, wie lange das gehen wird. Und ja, deswegen muss sich dann, glaube ich, auch die Fortuna Gedanken machen, ob man da nicht vielleicht irgendwie nochmal tätig werden muss. Ich glaube,
definitiv.
Ja, also ich glaube, man wird jetzt erstmal die ersten beiden Spiele abwarten und sich da dann vielleicht nochmal so ein bisschen diesen Heilungsverlauf bei den beiden anschauen. Man hat dann zur Not mit ja, mit Florian Hartherz und mit Adam Bocek ja auch noch zwei Personalien, die das dann irgendwie auch mal spielen können, wenn es sein muss. Aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn man da nochmal, wenn man da nochmal handeln würde. Und man ist da ja auf jeden Fall auch dran.
Glaubst du wirklich, dass man da noch die zwei Spiele abwartet? Nein. Man wird auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, aber halt vielleicht nicht. Also ich würde mir auch wünschen, wenn dieser Spieler halt in, eher heute als morgen da wäre. Ich kann mir aber vorstellen, dass der erst nach dem DFB-Pokalspiel kommt.
Ja, aber man wird nicht abwarten. Ich habe das eben so verstanden, was du gesagt hast, dass man sich erstmal die ersten zwei Spiele anguckt, um dann zu überlegen, ob man noch einen Innenverteidiger braucht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass alle Drähte momentan aus Düsseldorf heraus heiß glühen, um noch einen finanzierbaren Innenverteidiger, der ungefähr in das Anforderungsprofil passt, sprich, Klammer auf, kommt gerade vom langen Kreuzbandriss zurück, Klammer zu, dass da viel passiert im Hintergrund, weil ich meine, wir haben es eben angesprochen, die zwei eigentlich Ersatzinnenverteidiger für die, die jetzt spielen müssen. Man weiß halt nicht, was mit Hoffmann und mit Siebert passiert. Und eigentlich wollte ja auch Christian Preußer durchaus mal mit einer Dreier-Innenverteidiger-Kette es probieren. Und von daher, das ist mir ganz klar, dass die probieren, noch einen Innenverteidiger zu holen. Außer sie haben wirklich gar keine Kohle dafür.
Also ich glaube, die werden abwarten. Also da würde ich dir widersprechen, Tim, aber aus anderen Gründen als Ludi hier an die Wand malt. Die werden nicht abwarten, weil sie sich die aktuellen Innenverteidiger angucken wollen, sondern weil sie gucken, was Frosinone macht. Denn nach allem, was man liest, ist man ja an einem bekannten Innenverteidiger dran, nämlich Luca Kreins. Und es kann schon sein, dass da die Telefondrähte glühen, aber vielleicht nicht nach Frosinone Geschäftsstelle, sondern eher zum Spielerberater und zum Spieler Luca Kreins, damit man ihm sagen kann, Luca, wir wollen dich. Lass uns wissen, was denn der Verein so dir signalisiert und wie wir da rauskommen oder zusammenfinden, ohne dass wir Gelder nach Frosinone überweisen müssen, sondern nur noch auf dein Konto in Form von Gehalt und vielleicht etwas Handgeld. Ich glaube, das ist so ein bisschen.
Also ihn so ein bisschen dazu aufzufordern, so einen Kevin Dunn so zu machen.
Nein, das macht der Verein mit ihm schon. Also Frosinone hat ihn ja quasi schon aussortiert. Er macht Einzeltraining. Okay. Die wollen ihn loswerden. Okay. Aber es geht jetzt darum, dass Frosinone noch Geld für den sehen will. Und darüber haben wir, glaube ich, auch letzte Saison schon geredet, als es um diese Kaufoption von Luca Kreins ging. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert. Also Fortuna muss jetzt pokern, um die Kosten niedrig zu halten, weil es überhaupt keinen Sinn macht, diese Option zu ziehen. Das haben sie auch nicht gemacht. Und auch jetzt nicht schnell zu zucken, nur um ihn zu sichern, sondern es geht jetzt darum, quasi, dass Frosinone den Vertrag auflöst mit ihm, um ihn aus der von der Gehaltsliste zu bekommen. Und dass man dann quasi der erste Ansprechpartner für Luca Kreins ist, damit er sagen kann, hier habe ich auch meine sportliche Zukunft in Düsseldorf, ich unterzeichne sofort einen Vertrag, wenn das in Frosinone geklärt ist.
Und genau deswegen ist es halt auch, glaube ich, so, dass man jetzt auch einfach vermehrt immer diese Statements von Fortuna in der Presse liest, die sagen, wir sind eigentlich mit dem Kader so gut wie durch. Wenn, dann können wir vielleicht irgendwie nur noch ein oder zwei ablösefreie Spieler holen. Das ist ganz wichtig, so jetzt nach außen zu kommunizieren, weil wir haben das ja auch im letzten Jahr schon sehr, sehr häufig angesprochen. Dieser Corona-Transfermarkt wird noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, den Kader abzurunden, sowohl in der Breite als auch in der Spitze teilweise. Und da muss man so jetzt unbedingt agieren. Aber es sind sehr, sehr viele Spieler, werden am Ende der Transferphase einsehen müssen, dass sie nicht den Vertrag bekommen, den sie sich vielleicht erwünscht haben. Und viele Vereine, wie halt eben Frosinone aus der zweiten italienischen Liga, werden halt Spieler wie Luca Kreins, die sehr, sehr viel Geld verdienen, loswerden müssen. In Frankreich müsste das eigentlich noch viel, viel schlimmer sein, weil da der gesamte TV-Deal in der letzten Saison ja mehr oder weniger explodiert ist. Also ich hoffe auch, dass die Fortuna besonders nach Frankreich schaut, weil man da eigentlich noch viel, viel bessere Spieler bekommen müsste. weil eben die Liga und natürlich vor allen Dingen die kleineren Vereine weiter unten und in der zweiten Liga sowieso da noch viel, viel größere Geldnot haben, als es vielleicht jetzt sogar in Italien der Fall ist. Ja, da wird man einfach noch gute Leute bekommen können, aber eben nicht jetzt, sondern erst im weiteren Voranschreiten des Sommers.
Es gibt auch noch ein paar andere Argumente, die für Luca Kreins sprechen, außer eben die Vertragssituation. Und jetzt oft der offensichtliche Grund ist eben, dass wir ihn kennen und wissen, wie gut er ist und dass er sich in Düsseldorf wohlfühlt. Und das ist ein Faktor, der mir jetzt auch beim Anhören eines anderen Podcasts, da ging es um Innenverteidiger und auch um Dreierketten. Luca Kreins ist halt Linksfuß. Und sowas hat man eigentlich in der klassischen Innenverteidigerposition überhaupt nicht. Und das ist ohnehin, glaube ich, wichtig, dass der linke Innenverteidiger, das hat Vorteile, wenn er ein Linksfuß ist, so war in dem Podcast zu hören. Und wenn du mit einer Dreierkette spielst, was ja immer noch eine Option ist, gerade angesichts der Vergangenheit von Christian Preußer, der das ja viel häufig gespielt hat, macht es umso mehr Sinn, dass der äußere Innenverteidiger in der Dreierkette auch noch ein Linksfuß ist. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum man Florian Hartherz so da sehr da ausprobiert hat. Also nicht nur, weil man überhaupt keine Leute hatte, die gerade auslaufen konnten auf der Position, sondern auch, weil Florian Hartherz Linksfuß ist. Und ich glaube, das würde ich nochmal wichtig machen, dass ein Spieler wie Luca Kreins und am besten Luca Kreins höchstpersönlich eben ganz hervorragend, auch ohne die Verletzung übrigens, noch ins Portfolio der Fortuna passen würde.
Na, er wurde auf jeden Fall dann ja so auf dieser mittleren bis linken Verteidigerseite dann den Kader auch so ein bisschen abrunden, weil man da ja schon relativ dünn aufgestellt ist für diese Position. Nur mit Leonardo Kutris, der eigentlich eine absolute Bank sein müsste und sein muss nächste Saison, und eben Florian Hartherz. Und ja, ich glaube, es würde der Fortuna extrem gut zu Gesicht stehen, wenn man da auch einfach alleine durch die Qualität, die ihn Luca Kreins mitbringt, durch die Verlässlichkeit, ja, da, den halt noch irgendwie dazu holen könnte. Wünschen wir uns, glaube ich, alle sehr. So oder so, ja, wäre es, glaube ich, gut, wenn die Fortuna da noch tätig wird. Rechte Seite auch irgendwie in der Verteidigung oder, ne, also rechte Verteidigerposition oder eben rechter Schienenspieler. Vielleicht noch nicht ganz perfekt aufgestellt. Es gibt immer noch keinen richtigen Backup für Matthias Zimmermann. Man hat jetzt jemanden geholt mit Khalid Narei. Und ja, ob der halt wirklich ja, der Ersatz für Matthias Zimmermann sein kann, wenn der mal ausfällt, oder ob der vielleicht für eine ganz andere Position vorgesehen ist, ja. Da haben wir uns jetzt erstmal Expertise von außerhalb zugeholt, nämlich von Christian, der ja schon häufiger bei uns zu Gast war, HSV-Fan. Khalid Narei kommt vom HSV, das heißt, der kann uns jetzt erstmal ein bisschen was zu dem Spieler erzählen, weil er den halt schon besser kennt.
Lieber aus dem Exil-Podcast. Ich freue mich natürlich sehr in Anbetracht der Umstände, dass wir wieder ein Jahr zusammen in der zweiten Liga verbringen können. Vor dem Start der neuen Saison habt ihr mich gefragt, was ich von Khalid Narei halte und was ich zu ihm sagen kann, denn er ist ja jetzt zur Fortuna gewechselt. Khalid Narei war jetzt 3 Jahre beim HSV und er hat eigentlich einen ziemlich vielversprechenden Start hingelegt. Also in der ersten Hinrunde hat er 6 Tore gemacht und 2 Vorlagen gegeben, also war an vielen Toren beteiligt und wirkte anfangs wie ein ziemlich schlauer Transfer, weil er eben ein gestandener Zweitligaprofi war, der aber auch das Zeug zum Erstligaspieler hatte, weil er auch noch relativ jung war. Was halt auch damals immer gesagt wurde, war, dass es ein total guter Offensivspieler ist, der aber auch defensiv eben arbeiten könnte. Problematisch war das dann leider im Herbst-Winter 2019. Da musste er leider 7-mal als Rechtsverteidiger in einer Viererkette spielen, weil beide nominellen Rechtsverteidiger verletzt waren. Und das war eine sehr schwache Phase. Also sowohl von ihm persönlich war das nicht besonders doll, als auch für den HSV war das ziemlich unerfolgreich. Und danach hat er dann eigentlich nur noch als Rechtsaußen gespielt, wenn er gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das in einer Fünferkette als Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen oder Schienenspieler, wie man ja heute sagt, funktionieren könnte. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ja auch das, wo die Fortuna ihn einplant. Was ganz spannend ist, bei gefühlt jedem Trainer hatte er sich am Anfang so einen Platz in der Startelf erarbeitet. hat den dann aber auch im Verlauf der Saison immer mal wieder verloren auf rechts außen. Zu den individuellen Fähigkeiten vielleicht. Er ist technisch ein bisschen zu unsauber und im Aufbau zu schwach. Und genau das ist auch das Problem, was er dann eben als Rechtsverteidiger in der Viererkette hatte, weil bei dem Ballbesitzfußball, den der HSV ja oft spielen wollte und musste, gab es dann da halt oft relativ viele Fehler. Seine Flanken haben eine relativ große Streuung, das war manchmal ein bisschen frustrierend. Was er allerdings hat, einen ziemlich guten Schuss eigentlich und auch so ein Näschen für Situationen, also durchaus auch mal irgendwie so an irgendwie in die Spitze mit reingezogen, wo er dann ein paar Tore schießen konnte oder Chancen sich erarbeiten konnte. Und er hat auch ein paar schöne Tore von außerhalb des 16ers geschossen, also Weitschusstore. Auch da ist die Streuung natürlich manchmal ziemlich groß gewesen, aber das kann er schon auch. Und was man auf jeden Fall, glaube ich, auch sagen kann, das muss ein ziemlich guter Typ sein. Also ich habe so ein paar Sachen über ihn gelesen und von ihm gelesen und auch einen Podcast mit ihm gehört. Und ich glaube, das ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der ganz gute, der eine ganz gute Selbsteinschätzung hat. Und ja, ich glaube auch bei den Mitspielern immer sehr beliebt war. Ja, ich glaube, das wär's dann. Ich freue mich, demnächst wieder vielleicht bei euch sein zu dürfen. Und jetzt erstmal viel Erfolg mit der ersten Folge und mit dem Saisonstart. Tschö!
Ja, das klingt jetzt ja auf jeden Fall erstmal nicht so richtig optimistisch. Wo seht ihr denn für die nächste Saison einen Platz für Naray?
In der Dreierkette halt vielleicht, wie Christian es. Naja. Es gibt ja im Prinzip dann auf dieser rechten offensiven Außenbahn gleich drei Spieler jetzt. Mit.
In welchem System meinst du jetzt?
Klaus. Erstmal egal. Also nehmen wir erstmal einen rechten offensiven Außenbahnspieler, haben wir jetzt zumindest drei. Ich weiß nicht genau, in welche Systeme. Klaus und Schipnowski reinpassen, aber es klingt ja nicht so, als sollte man Naray als, wie du es schon angekündigt hast, als Ersatz für Matthias Zimmermann benutzen. So,
ne? Ich finde es bemerkenswert, dass man einen John Zimmer abgegeben hat und einen neuen John Zimmer dafür verpflichtet hat. so jedenfalls klingt es. Ich möchte auch Khaled Naray gar nicht zu nahe treten, aber es riecht ja alles danach, dass der tatsächlich so der rechte Schienenspieler in der Fünferkette eher sein sollte als der Rechtsverteidiger, der Matthias Zimmermann vielleicht stärker ist. Meine starken Forderungen nach einem Rechtsverteidiger, die ich die ganze letzte Saison immer wieder geäußert habe, sehe ich hier nicht erfüllt. Es wird nichts mehr weiter passieren, glaube ich nicht dran.
Nee, glaube ich auch
nicht. Aber richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich hoffe aber natürlich, dass Naray das in Düsseldorf wird, glücklich und volle Leistung bringt und auch seinen Platz im Team finden kann. Ja.
Also als auf jeden Fall Ersatz für Zimmermann in einer Viererkette, und man hat ja nun mal jetzt vielleicht aber auch aus der Not geboren. Wir haben das mit den Innenverteidigern ja eben angesprochen, gegen Löwen ja auch mit einer Viererkette begonnen. Vielleicht, wenn sich da der Kader erstmal wieder die Kadersituation sich entspannt und man noch einen weiteren Innenverteidiger dazu bekommt, wird man vielleicht irgendwann auch das von Preußer in Freiburg präferierte System spielen, und vielleicht ist dafür Naray eher ein Spieler, aber als rechter Verteidiger in einer Viererkette wohl nicht.
Also ich finde auf jeden Fall erstmal ganz angenehm, dass der ja auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Offensivstärke mitbringt. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass man den Kader noch versucht so zu bauen, dass man am Ende eben mit einem, also eher in die Richtung geht, dass man halt hinten mit einer Dreierkette spielt, sodass er dann irgendwie auf der rechten Schiene halt spielen wird, wenn er dann überhaupt spielt. Und wenn er da jetzt einen Ticken mehr Offensivkraft halt mitbringt, als das von Matthias Zimmermann der Fall ist, weil, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, unglaublich guter und wichtiger Spieler. Aber wenn man halt wirklich mit so einem mit zwei Schienenspielern auf den Außen spielt, Ja, ist das eben keine Qualität, die er da besonders mitbringt? Ja, ist es gut, das zu haben? Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, und das ist, glaube ich, irgendwie auch gerade im Hinblick darauf, dass ja weiterhin mit 5 Auswechslungen gespielt wird und dass es deswegen ganz, ganz wichtig ist, eben verschiedene Komponenten im Kader zu haben, um halt ein Spiel ja halt durch diese 5 Auswechslungen halt noch weiter beeinflussen zu können. Ist es, dass er halt irgendwie eben diese Komponente Geschwindigkeit mitbringt. Und das ist was der Fortuna in der letzten Saison ja extrem abgegangen ist und wo der Kader mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr von gebrauchen könnte, aber das bringt er erstmal.
Ja, also ich das klang eben sehr negativ. Ich glaube, es ist halt nicht ideal, wenn man ihn als klassischen Rechtsverteidiger holt, aber dass er eine wichtige Komponente sein kann für den Kader. Darauf hoffen wir sicherlich alle. Und das Potenzial ist dazu da, wie du sagst.
Gut, dann sind wir jetzt ja schon so ein bisschen beim Mittelfeld damit so ein bisschen angekommen auch. Auch im Mittelfeld hat sich jetzt gar nicht so unglaublich viel getan. Es gibt einen Neuzugang, der aber auch erst nach Olympia zur Mannschaft stoßen wird. Und das ist Ao Tanaka. Ein Japaner, und ich weiß nicht, habt ihr euch ein bisschen was von dem angeschaut? 22 Jahre alt, ist die erste Position, die erste Fortuna ist ist die erste Station im Ausland. Ich habe nur gesehen, dass auch teilweise viel, viel größere Vereine als die Fortuna an ihm interessiert waren, Celtic Glasgow zum Beispiel. Und ja, von daher erstmal sehr, sehr schön, dass er sich für die Fortuna entschieden hat. Ist auch erstmal nur für ein Jahr ausgeliehen. Und ja, ich glaube, die Fortuna hat das große Glück, sich diesen Spieler dann mal anschauen zu können und hat dann am Ende halt auch eine Kaufoption. Ja, habt ihr euch ein bisschen was von dem angeschaut? Ich habe, als er verpflichtet wurde, glaube ich, irgendwie ein YouTube-Video geguckt. Das ist halt natürlich immer die Frage, ja, was man daraus wirklich so mitnehmen kann.
Ja, mehr habe ich auch nicht gesehen. Wo auch?
Aber was hast du, das war dein Eindruck, Tim?
Ach so, der Eindruck war, es ist ein Zusammenschnitt. Ich finde diese YouTube-Videos auch immer ein bisschen schwierig, weil man insgesamt einen besseren Eindruck vom Spieler erhält, wenn man mal so ein Spiel mit ihm sieht. Ich meine, klar, er ist nicht immer im Bild, aber mal gezielt darauf achtet, wie er sich auf dem Platz bewegt, wo, sag ich mal, sein Platz auf dem Feld ist, weil er kann ja laut seinem Profil bei transfermarkt.de sowohl offensiv als auch defensiv als auch zentrales Mittelfeld spielen. Da ist ja auch gleich die Frage, wo plant man mit ihm eigentlich? Und dann ist für mich immer die Frage, wie stark ist auch die japanische Liga? Das weiß ich halt nicht. Sah schon auf jeden Fall so aus, als hätte er einen begnadeten Fuß, um auch mal weite Bälle Spieler zu schicken durch weite, präzise Bälle. So, das ist eigentlich ganz cool. Auch für Seitenverlagerung und Ähnliches.
Und ich fand ganz auffällig, dass eigentlich in jeder Situation er immer sofort vertikal spielt.
Ja.
Also nie, der setzt nie mal irgendwie den Fuß auf den Ball, dreht sich mal und spielt irgendwie dann den überlegten Pass, sondern es ist einfach immer sofort der vertikale Ball durch die Schnittstelle.
Ja, oder halt den Fuß des Gegners.
Ja, und vor allem, ich finde es halt, wie gesagt, ist ein Zusammenschnitt gewesen auf YouTube. Also das war ja nicht ein Spiel, was man sehen kann. Und wenn du willst, dann kannst du auch von Edgar Pripp ein Video zusammenschneiden, wo er immer den Vertikalball spielt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Da musst du schon sehr tief
hin. Ja, vielleicht aus deiner Hannover-Zeit oder so. Aber
ja, aber gut, du kriegst das hin.
Also ich glaube, mein Eindruck war auch so ein bisschen tatsächlich, dass der wirklich viel Vertikalität bringen kann, auch aufgrund seiner Dynamik. Allerdings hat man auf diesen Videos auch gesehen, dass er halt sowas wie Gegnerdruck kaum hatte. Und das würde ich dann schon mal gerne in der Treter zweiten Liga sehen, wenn er da halt die Adam Botzecke an der Backe hat.
Weiß ich nicht. Aber vielleicht ja auch in der Treter-Olympiade ab morgen. Ja, mal scouten.
Ja, kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Morgen 13.30 Uhr, ihr habt bestimmt alle nichts Besseres zu tun. Gibt es den ARD-Stream, glaube ich, sogar für jedes Fußballspiel. Also kann man sich morgen durchaus dann ja auch den ersten Auftritt hoffentlich dann, ja, also der japanischen Mannschaft hoffentlich auch mit Ao Tanaka anschauen. Ja, sonst im Mittelfeld, glaube ich, relativ wenig Bewegung. Da geht man mehr oder weniger mit demselben Kader der letzten Saison ja, jetzt ins erste Spiel. Und ich glaube, wir sind uns da auch wahrscheinlich alle relativ einfach einig. Das ganze Mittelfeld und eigentlich auch das ganze Spiel der Fortuna steht und fällt mit Shinta Appelkamp, oder?
Und sowieso. Ao
Tanaka. Und vielleicht Ao Tanaka. Nein, eigentlich auf jeden Fall Shinta Appelkamp. Es gibt da halt diverse Fragezeichen. Mein Hauptfragezeichen, und darüber haben wir auch in der Ausblickfolge vor der Sommerpause gesprochen, ist halt das defensive Mittelfeld.
Jo.
Marcel Sobotka kann das spielen. Das haben wir gegen Löwen gesehen, der kann das machen. Und man kann mit dem aktuellen Mittelfeldkader so in die neue Saison gehen. Und das wird auch passieren. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas jemand da hinzukommt. Aber eigentlich braucht man einen jungen Adam Boczek. Und ich glaube, das kann in der Kombination mit Adam Boczek, der eben noch seine Knochen hinhält und die Sprints, die er hat, rausholt, zusammen mit Sobotka, der ihn da halt ergänzt. Das kann funktionieren, das wird vielleicht auch funktionieren, aber man braucht eigentlich nochmal einen klassischeren defensiven Mittelfeldspieler, der auch einen Ball verteilen kann. Und das ist Marcel Sobotka nicht, sondern ich glaube, oder das haben wir darüber, nicht nur ich, sondern darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass Sobotka eben die starke Rückrunde, die er gespielt hat, auf einer anderen Position hatte, wo er eben auf der 8 besser aufgehoben ist und das wirft dann halt Fragezeichen im defensiven Mittelfeld. Ich glaube, das sind nur kleine Fragezeichen, das kann funktionieren. In einer idealen Welt würde ich mir da halt eine andere Kombination wünschen, aber so ist es halt.
Nicht ganz unerwähnt lassen würde ich, dass sich Matze Zimmermann auf diese Position beworben hat, zumindest in Interviews, und er hat es ja auch einmal gespielt in einem Testspiel. Also eigentlich hat er gesagt, hätte er auch viel große Lust drauf, im defensiven Mittelfeld zu spielen. Auch das eine Option.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Option, glaube ich, die auch zum Tragen kommen wird, wenn man wirklich auf diese, wenn man hinten auf eine Dreierkette gehen würde.
Ja.
Weil wenn man das tut, dann und wenn man dann vor allen Dingen auch das von Preußer präferierte 3-4-3-System spielt, dann hat die Fortuna, ja, dann ist Zimmermann wahrscheinlich einer derjenigen, die man dann vorne, also die man dann im Zentrum, da hat man dann ja nur zwei Positionen neben den beiden Schienenspielern im Mittelfeld, die man dann neben Appelkamp stellen könnte oder sogar fast müsste, weil auch eigentlich da der Kader zu dünn ist. Es gibt, ja, also ich glaube, sowohl Adam Boczek als auch Marcel Sobotka sind nicht die Spieler, die die halt diese Verantwortung tragen können. Sobotka spielt immer nur gut, wenn er halt noch zwei Leute im Mittelfeld neben sich hat, hinter oder vor sich. Und ich glaube, auch Adam Boczek sollte diese Arbeit sowohl nach hinten als auch nach vorne nicht schultern müssen. Also wenn er nur einen Partner hat. Auch der braucht unbedingt zwei Leute vor sich. Und ja, aber wenn das wirklich so kommen sollte, dann würde man, glaube ich, auch sehr, sehr gut daran tun, halt noch den Rechtsverteidiger zu holen, der dann einfach da noch ein bisschen mehr Optionen gibt, wenn man Zimmermann wirklich da nach vorne ziehen würde. Ich glaube, eine von diesen Dingen wird passieren. Entweder wird man Zimmermann nach vorne ziehen müssen, vielleicht wird dann auch doch, auch wenn man ja sagt, dass das nicht so geplant ist, Dragoš Nedeljko noch eine dieser Sechserpositionen übernehmen. Aber ich glaube, da wird sich jetzt sehr, sehr viel noch einspielen. Man wird jetzt halt erstmal gucken, dass man erstmal ja die ersten beiden Spiele spielt, dann kommt das DFB-Pokalspiel und ja, ich glaube, danach wird man halt irgendwie schon mal einen besseren Blick dafür haben, wo man irgendwie noch was tun wird. Aber eigentlich muss auch im Mittelfeld noch unbedingt was passieren. Dann gibt es ja irgendwie auch noch mein Lieblingsthema, nämlich den Ersatz für Shinta Appelkamp, den ich mir auch noch wünschen würde, wo ich auch glaube, dass es das wahrscheinlich nicht passieren wird.
Ao Tanaka. Was
ist mit Tanaka?
Ja. Ja. Ich glaube, also erstmal muss man dem ja, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit geben. Er spielt jetzt erstmal das Olympiaturnier. dann kommt der danach zurück, dann muss er sich erstmal in einem neuen Land, in einer neuen Kultur irgendwie einfinden. Ich glaube kaum, dass der vor Ende September halt irgendwie wirklich veritable Minuten für die Fortuna spielen können wird. Und selbst dann ist er überhaupt nicht gesagt, dass er sich dann halt irgendwie auch direkt reinfindet. Und gerade das, was wir da auf dem Video gesehen haben, was wirklich einfach immer komplett alles ohne Gegnerdruck war, boah, ja, ich finde, es sieht eher nach danach aus, dass er sich lange wird reinfinden müssen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Fortuna den als Perspektivspieler für wird uns in der Rückrunde enorm weiterhelfen verpflichtet hat, sondern schon unter dem Nein, weil ich meine, man muss ja doch einfach mal angucken, wie viele Spieler im Kader momentan stehen. Also wenn man jetzt die Verletzten und den Olympiafahrer abzieht, dann kann man momentan im Training mit denen, die zur ersten Mannschaft nominell gehören, noch nicht mal 11 gegen 11 spielen. Und deshalb denke ich schon, dass man darauf hofft, dass er relativ schnell der Mannschaft weiterhelfen kann. Und ich meine, er kommt aus der ersten japanischen Liga. Ich kann nicht genau beurteilen, wie gut die ist, aber hat einen ordentlichen Marktwert, spielt jetzt Olympia. Und da gehe ich schon davon aus, dass man sich bei der Fortuna davon verspricht, dass es eine direkte Verstärkung für den Kader sein wird und dass er auch schon in der Hinrunde ordentlich Spielminuten sammeln wird.
Ja. Ich finde das Argument, es gibt keinen Ersatz für Shinta Appelkamp auch, ja natürlich nicht. Gottspieler kann man nicht ersetzen.
Ja, aber das ja. Thema hatten wir ja schon. Also ich meine jetzt ja auch nicht genau für alles das, was Shinta Appelkamp bietet, aber was mir in diesem Kader einfach unglaublich fehlt, ist halt ein Mittelfeldspieler, den du mit dem Rücken zum Tor halt oder mit dem Rücken zum Gegner anspielen kannst und der danach weiß, was er tut und nicht sofort im Panikmodus ist. Und da gibt es einfach viel zu viele Spieler, die das gerade in der Zentrale halt nicht können. So, und da bräuchte die Fortuna jemand. Ich hoffe, dass Ao Tanaka dieser Spieler ist.
Ja. Erstmal, du hast noch kein komplettes Spiel von ihm gesehen. Wir sprechen nur über dieses YouTube-Video. Reden wir da in ein paar Wochen nochmal drüber.
Ja, da wird eh nichts passieren. Die holen kein Mittelfeldspieler
mehr. Ja. Ja. So. Das glaube ich, wie gesagt, auch. Das wäre viel, viel wichtiger, noch jemanden zu holen, der eine klare Sechs ist. Oder wenn dann halt irgendwie doch jemand aus der Abwehrreihe wie Zimmermann oder Nedelcu vielleicht das dann wird übernehmen müssen im Laufe der Saison, da dann noch weiteren Ersatz zu schaffen. Wenn man aufs Mittelfeld sonst noch guckt, sehe ich das klare Problem mit Kuba, mit Jakub Piotrowski, für den ich mir sehr, sehr unsicher bin, ob es da irgendwie eine Position geben wird, der noch 3 Jahre Vertrag hat. Wollen wir das Thema jetzt auch noch aufmachen? Oder?
Nein, auf keinen Fall. Hat sich ja nichts dran geändert.
Genau. Auch das sehen. Thema Kelvin Ofori, wir werden sehen.
Da über Kelvin Ofori kann man noch ganz kurz.
Moritz möchte immer über Kelvin Ofori. Das ist
schon natürlich mein Thema. Ich habe irgendwie nur in diesem einen Testspiel, glaube ich, war das. Ich weiß auch gar nicht, wer da kommentiert hat, dass sie irgendwie kurz drüber gesprochen haben, Kelvin Ofori wie ausgewechselt und ganz andere Körpersprache arbeitet, also mit dem Trainer, mit dem Neuen und muss sich jetzt aufdrängen und hat halt in dieser halben Stunde, die ich gesehen habe, immer zu 100% das gemacht, was wir seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren von ihm sehen. Immer fantastische Ansätze, 2 Leute nass gemacht, dann in 2 weitere reingelaufen oder einen Holperpass gespielt oder so. Also selbst ich muss mich irgendwann so langsam davon verabschieden, dass der noch einschlägt.
Da. Ja, da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen an der Bruchstelle von Mittelfeld zu Sturm. Und ja, dann schauen wir mal so ein bisschen auf die Offensivspieler, die Fortuna hat. Da hat es auf jeden Fall auch mit Borello und vor allen Dingen mit Kenan Karaman 2 namhafte Abgänge gegeben. Aber auch einen klaren Zugang mit Niklas Szybnowski. Mit dem haben wir ja auch in der Folge in der letzten Saison schon drüber geredet, weil der Zugang schon relativ lange bekannt ist. Und es gibt auch noch einen zweiten Spieler, der ja, wahrscheinlich eine größere Rolle im Kader übernehmen soll und übernehmen wird. Und das ist Lex Tiger-Lobinger, mit dem, glaube ich, gestern ja, sein erster Profivertrag unterschrieben wurde. Der wird für die nächsten 2 Jahre ja, also auch eine große Rolle bei der Fortuna hoffentlich spielen können. Jemand aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.
Ich finde es ja interessant, dass man so einen absoluten Leistungsträger der letzten 2 Jahre verliert mit Kenan Karaman. Wenn man aber sich das anguckt, dann sehe ich gar nicht den Bedarf, ihn zu ersetzen. Sondern man hat eigentlich schon das Potenzial da, um ihn zu ersetzen. Es gibt vielleicht eine Schwachstelle, wenn man sich diese Dreier-Offensivkette anguckt. Das ist nichts rechts außen. Rechts außen kann man irgendwie mehrere Mannschaften bedienen, wenn man das wollen würde. Da gibt es sehr viele Optionen. Auch im Mittelsturm hat man mit Kownacki, Hennings und ja, vielleicht eben auch Lobinger die Möglichkeiten. Aber links außen wird schwierig, weil ich kann mir auch vorstellen, und das Spiel gegen Löwen hat daraufhin hingedeutet, dass Preußer Ioa vielleicht auch eher als Mittelstürmer sieht. Weil er hat ihn dann halt für Hennings gebracht und nicht für Peterson, der auch noch auf dem Platz war. Und wenn das so ist, dann hat man auf links ein Problem, wenn mit irgendwas mit Christopher Peterson passiert. Klar kann Ioa links außen spielen, das hat er auch schon gemacht bei Kiel und so weiter, war aber auch eben lange verletzt, lange raus, wir haben das alles schon besprochen. Auf links außen darf nicht viel passieren in der Offensivreihe. Ansonsten finde ich das eigentlich schon nicht relativ ordentlich, was da auch vorne rumläuft.
Ja, ich glaube auch, dass man sich da jetzt natürlich irgendwie noch jemanden weiteren für links halt irgendwie wünschen könnte, wo es irgendwie auch die klare, starke Position ist. Aber ich glaube auch, dass man da halt daraus setzt, dass Peterson nicht so viel ausfallen wird. Und wenn, hat man da mit Ioa jemanden, der das spielen kann, mit Schipnowski, glaube ich, jemanden, der das auch, den man da zumindest mal ausprobieren wird, wenn das der Fall ist. Man könnte wahrscheinlich sogar irgendwie auch Felix Klaus irgendwie auf diese Position schieben, wenn Schipnowski rechts besser funktioniert und gut funktioniert. Und man hat eben auch immer noch David Kownacki, ne, den man halt auch, wenn es vorne vorne 3 Stürmer sind, die klar auf mehr oder weniger einer Linie spielen, und das scheint ja auch das zu sein, was Preußer machen wird, dann ja, ist dann David Kownacki auf jeden Fall auch eine richtig, richtig gute Alternative. Und sonst dann hat man den Mittelsturm halt irgendwie auch mit Hennings, mit Ioa und mit Lobinger irgendwie auch so 3 Typen, die da irgendwie auch eher jeweils so ein bisschen eine verschiedene Art, also verschiedene Typen eines Mittelstürmers sind. Finde ich erstmal irgendwie ganz gut. Also ich glaube auch, klar, das ist ein bisschen wie in der Abwehr. Man hat irgendwie oben in der Spitze halt Qualität verloren, aber wir wussten alle, dass die Fortuna ja in diesem Sommer halt einiges an Qualität eben in der Spitze verlieren wird. Das ist eben auch im Sturm der Fall. Da hat man mit Kenan Karaman sehr, sehr viel Qualität verloren. Aber man wird es vielleicht irgendwie so ein bisschen ja in der Gemeinschaft halt irgendwie auffangen können.
Und ich meine, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass David Kownacki, wenn er zu seiner Form mal wieder findet, wie ein interner Neuzugang wäre.
Also, ja, in der dritten Saison in Folge.
Also, ich meine, er hat ja tatsächlich mal angedeutet in der Rückrunde der Abstiegssaison, dass er gut spielen kann und dass er eine super Lösung für sowohl links in dieser Dreierkette als auch vielleicht sogar in der Mitte sein kann. Aber da muss er einfach mal irgendwann zeigen, warum man damals so viel Geld auf den Tisch gehauen hat. Und dann ist das ja wie ein interner Neuzugang. Und wenn das natürlich irgendwie Christian Preußer hinkriegt, dem Kownacki zu vermitteln, hey, du kannst doch viel mehr, und dann funktioniert es auch irgendwie, dann hat man sowieso Kenan Karaman mehr als 3-mal ersetzt. Aber das glaube ich halt noch nicht. Ich glaube halt leider nicht, dass Kownackis Knoten irgendwann noch aufgehen wird.
Und ich finde diese Frage der Abgänge, dass man da Qualität verloren hat, muss man ja auch im kompetitiven Rahmen der zweiten Liga sehen. Weil was mich, und da ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, ist ja, was mich ein bisschen beruhigt hat, was die sportlichen Chancen der Fortuna angeht, andere Mannschaften haben auch Spieler verloren und eventuell noch wichtigere als die Fortuna. Ich glaube, das größere Problem, als Leistungsträger, es hat Kevin Danso, wie man den ersetzen muss in der Innenverteidigung. Bei Karaman hat man aber, glaube ich, schon ein Gerüst gebaut, um den ersetzen zu können. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Muss ich sagen.
Ja, sehe ich relativ ähnlich.
Dafür führst jetzt noch Beispiele an.
Nee, das, darüber kommen wir vielleicht ja noch
aus. Zu erwähnen ist natürlich, dass man gegen Dynamo Dresden jeweils mit 0-1 ins Spiel geht, weil Brandon Borrello jeweils treffen wird, aber okay.
Solange Lumpi nicht mehr da ist, tut's auch nicht ganz so.
Ja, ich glaube halt irgendwie auch, dass man eigentlich die Abgänge vorne, also da gibt es ja eigentlich, dass man die eigentlich ganz gut irgendwie auffangen kann. Wie Jan das gesagt hat, hinten wird es schwieriger. Da muss es halt irgendwie darum gehen, die individuelle Qualität derart aufzufangen, dass man halt einfach dadurch, dass man im Kollektiv besser gegen den Ball arbeitet, der halt Druck von den Innenverteidigern nimmt. Dass einfach die Innenverteidiger nicht so viel und so häufig in prekäre Situationen gebracht werden. So. Und
naja, aber wenn du da halt hoch anläufst und gegen eine Mannschaft spielt, die nicht Löwen heißt, ist es natürlich nicht so. Da ist klar, dass die Innenverteidiger in dem System, was Preußer da anbietet, schon eine gewisse individuelle Klasse mitbringen müssen, ne?
Ja, ich glaube, eine gewisse individuelle Klasse bringen die Verteidiger von Fortuna für die zweite Liga ja auch durchaus.
Ja.
Aber vielleicht macht es doch Sinn, wenn wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, was wir uns denn jetzt von diesem Kader erwarten.
Ja.
Und das später für später angesetzt, aber.
Ja, das stimmt.
Ja. Ich finde es so.
Also erstmal allgemein muss ich sagen, ist es ja das erste Mal, dass wir in eine Saison gehen. Und ein bisschen auch so diese vergleichende Perspektive aufmachen können. Weil wir haben ja bisher zwei komplette Saisons der Fortuna begleitet. Das war einmal eine Erstligasaison, einmal eine Zweitligasaison, zweimal komplett unterschiedliche Ausgangslagen. Jetzt ist es natürlich auch eine komplett andere Ausgangslage als vor einem Jahr. Aber trotzdem ist es wiederum die zweite Liga. Und was ich erstmal sehr beruhigend finde, ist, dass man auf eine mittelmäßig eingespielte Mannschaft zurückgreifen kann. Das heißt, es gab keinen kompletten Umbruch wie im letzten Jahr. Und dass ich denke, da man nicht Absteiger ist und da wirklich Schwergewichte von oben aus der Bundesliga runtergekommen ist, man auch so ein bisschen unter dem Radar, was die Favoritenrolle angeht, spielt. Das sind erstmal zwei Dinge, die ich im Gegensatz zur letzten Saison sehr beruhigend finde.
Sehe ich auch so. Also wenn man mich nach meinem persönlichen Erwartungshaltung an die Saison nach fragen würde, würde ich sagen, dass die aktuell sehr viel optimistischer ist, als ich das gedacht hätte und das vielleicht auch gewohnt, die Hörerinnen und Hörer von uns gewohnt sind. Das ist ja eigentlich wie der Pessimisten-Podcast. aber vielleicht auch, weil die Erwartungshaltung war letzte Saison auch nicht so groß, weil ich einfach sage, ja, wenn man aber Fünfter, Sechster wird, man aber mit Preußer was aufbaut, was entwickelt und da was sieht, dann wäre ich vollkommen glücklich.
Aber das ist ja genau die Frage. Kann sowas funktionieren jetzt hier mit Fortuna? Also ich stelle mir so ein bisschen, meine Wunschvorstellung ist eigentlich genau die, die du gerade genannt hast. Meinetwegen ein etwas holpriger Start, aber dann über die spätestens Rückrunde raus sieht man einfach Preußers Handschrift und es entwickelt sich was unheimlich Tolles und Spannendes und man wird dann Fünfter oder Sechster oder Vierter oder wie auch immer. Aber weil eben in der letzten Saisonhälfte die Entwicklung, die wir uns ja alle wünschen, irgendwann so einschlägt mit dem Kader, dass man denkt, okay, krass, nächstes Jahr geht hier richtig was. Aber die Frage ist ja immer, wie lange lässt man denn die Erfolge ausbleiben, ohne nervös zu werden?
Also ich möchte das ergänzen, weil ich glaube, es gibt sogar diese Saison schon was, wenn man in die Spur kommt. Weil klar kommen mit Schalke und Bremen da zwei vom Namen her Dickschiffe runter aus der ersten Liga, die aber alle beide ihr eigenes Gepäck mitbringen. Schalke muss auch erstmal in dieser Saison ankommen, obwohl ich glaube, dass die halt auf dem Transfermarkt sinnvolle Sachen gemacht haben, aber der Trainer ist halt noch da, der irgendwie mit der Belastung und diesem Elend, das aus dem die kommen, also die man darf nicht vergessen, aus was für einer Saison Schalke 04 kommt. Und bei Bremen bin ich mir da auch noch nicht so sicher. Also wenn ich mir angucke, was die bisher gemacht haben auf dem Transfermarkt, klar ist die zweite Liga, die können und werden oben mitspielen, aber sicher, dass das was wird, bin ich mir auch nicht. Ja. Und alle anderen Mannschaften haben auch wichtige Abgänge. Kiel, ja, hat einfach die Hälfte der Leistungsträger verloren und noch mehr. Und ich glaube halt, dass die Fortuna, wenn man da stabil auftritt, wenn man was entwickelt, natürlich oben mitspielen kann, aber vielleicht nicht muss. Ja.
Das ist vielleicht irgendwie auch ganz positiv, dass man halt irgendwie gar nicht oben mitspielen muss, sondern ja. Dass man, ja, ich würde mal sagen, solange man halt irgendwie so im Bereich der einstelligen Tabellenplätze halt irgendwie mitspielt, mit Kontakt nach oben, ist das eine Saison, die halt ja komplett den Erwartungen entspricht. So, aber die Möglichkeit, so, dass man halt irgendwie viel weiter oben reinstößt, die ist halt auf jeden Fall gegeben. So, weil, ja, die Mannschaft ist jetzt nicht perfekt eingespielt, aber aber so ein Grundgerüst ist halt eben doch schon irgendwie noch da. Es kommt halt ein Trainer, der extrem viele Mechanismen und Abläufe, Automatismen halt mitbringen wird und in dieser Mannschaft halt an die Hand geben wird, die sie halt nicht zur Verfügung gehabt hat. Und ich glaube, deswegen werden wir auch bei einigen Spielern halt einen Leistungssprung sehen. Also ich hoffe auch einfach darauf, dass Edgar Pripp ja halt einfach eine bessere Saison spielen wird. Wenn der muss gar keine richtig gute Saison spielen. Wenn der halt eine Saison spielt, die einfach nur besser ist als die letzte, wird das der Fortuna enorm gut tun. Ich glaube, dass Rufen Hennings, der eigentlich in der ganzen Zeit unter Uwe Rösler komplett seine Form gesucht hat, so wenn der auch einfach wieder, der muss gar nicht so eine Bombensaison spielen, aber wenn der mal wieder eine normale Rufen Hennings-Saison spielt, wird das für die Fortuna unglaublich wichtig sein. Und gerade dadurch, dass man halt vielleicht auch offensiver spielen wird, dass man eine bessere Strafraumbesetzung haben wird, wird es auch einem Rufen Hennings halt irgendwie wieder wird das Leben viel, viel leichter gemacht. Und ich glaube auch, dass Matthias Zimmermann, der einfach ein unglaublich wichtiger Spieler ist, der auch letzte Saison unglaublich wichtig war durch das, was er tut, der hat keine gute Saison für seine Verhältnisse gespielt letzte Saison. Wenn der auch mal wieder nur eine normale, mittelmäßige Saison spielt, wird das der Fortuna auch wieder enormen Auftrieb geben. Und ja, genau wie Jan das auch schon gesagt hat, die anderen Mannschaften, die ganze Konkurrenz, da ist jetzt auch keiner, wo ich sofort sage, ja, die landen aber auf jeden Fall vor Fortuna. So, da gibt es eigentlich keinen. Also Schalke, glaube ich, auch, den traue ich von den beiden Absteigern eigentlich noch am meisten zu. Aber wie gesagt, das ist auch sehr, sehr unsicher da. Aber die haben einfach dieses unglaublich tolle Grundgerüst aus jungen Spielern, die jetzt auch schon Erstliga-Luft haben, schnuppern dürfen. Die haben die jetzt klug ergänzt. So, die werden auch ihre Probleme haben, aber denen traue ich schon zu, dass die oben mitspielen. Bei Bremen ist es bei mir eigentlich genau das Gegenteil. So, ich glaube, die werden massive Probleme bekommen. Die haben noch sehr, sehr wenig auf dem Transfermarkt gemacht. Ich habe da nur das Zitat von Frank Baumann gelesen, dass der meinte, dass er noch mit 15 bis 20 Transfers, also Abgängen und Zugängen, rechnet. Dass man in 3 Wochen ein Grundgerüst stehen haben will. Die müssen, glaube ich, noch richtig was tun. Die müssen noch ganz, ganz viel Gehalt loswerden. Die müssen noch ganz, ganz viel Transfereinnahmen generieren. Und gerade auch unter diesem Druck werden die oft nicht die besten Entscheidungen treffen. So, und die sind ja sowieso auch nicht gerade bekannt dafür, in letzter Zeit gute Entscheidungen
zu treffen. Die besten Entscheidungen zu treffen.
Das ist alles extrem fragil da. Und es ist ja sowieso irgendwie so eins von meiner Lieblingsthemen, dieser Absturz von der ersten direkt in die dritte Liga. Das habe ich ja auch die Fortuna letztes Jahr irgendwie so ein bisschen voraussehen wollen schon fast. Und ich glaube, da muss Bremen sich enorm umgucken, dass denen das nicht passiert.
Naja, das wäre jetzt natürlich schon, also überschätze auch mal die Qualität der zweiten Liga nicht.
Ich würde halt tatsächlich jetzt nicht anfangen wollen, hier die Arbeit anderer Podcasts zu übernehmen und Einschätzungen zu jedem Verein, wo ich nicht so im Detail eingeweiht bin und den Sommer nicht verfolgt habe, hier zu übernehmen. Ich würde aber auf jeden Fall bei euch mitgehen, dass ich sage, das wird eine extrem enge Saison und Fortuna kann auf jeden Fall gegen jeden der Vereine in der jetzigen Situation gut aussehen. Aber ich würde noch mal ein bisschen abwarten, weil tatsächlich genauso wie wir ja immer irgendwie behauptet haben, Vielleicht stimmt diese Behauptung, dass Fortuna jetzt noch ein bisschen auf Schnäppchen im Endspurt der Transferperiode aus ist. Können da natürlich auch noch Spieler, die so in der ersten Bundesliga keine Perspektive sehen, viel Spielminuten zu bekommen, gerade zu so potenziellen Aufstiegsaspiranten wechseln, kurz vor Ende der Transferperiode, dann hat möglicherweise eine Mannschaft schon Punkte liegen gelassen, aber warten wir dann noch mal ein bisschen ab. Aber momentan habe ich auch ein ganz gutes Gefühl, dass dann nicht die Mannschaft ist, die man sonst manchmal in der Liga hatte, wo man sagt, okay, klar, die nehmen wir mal außen vor, wer wird Zweiter? So, das sehe ich auch nicht.
Ich möchte da aber jetzt mal anknüpfen und auch an ein Thema anknüpfen, das Moritz eben angedeutet hat, von wegen, wie lange Zeit gibt man denn gewissen Entwicklungen? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn wir auf den Spielplan gucken. Denn der hat es sehr in sich.
Ja.
Ich lese jetzt nur die Gegner der ersten 5 Bundesligaspiele vor und lasse mal das Pokalspiel raus. Also am Sonntag eben gegen Sandhausen in Sandhausen. Dann zu Hause gegen Werder Bremen, dann in Nürnberg, dann zu Hause gegen Holstein Kiel und dann auf Schalke in Gelsenkirchen. Das sind die ersten 5 Spiele und dann kommen Aue, Regensburg und Ingolstadt. Aber das ist ein knackiger und vermutlich kaum schwerer Start, kann man fast gar nicht erwischen. Wenn man dann auch noch, also man muss in Sandhausen jetzt quasi schon die 3 Punkte mitnehmen.
Genau, das ist halt auch krass, die steigen halt ein mit Pflichtsieg quasi. Ja. Ne?
Und danach kann halt alles passieren, weil eben auf allen Seiten Unsicherheiten passiert. Aber allein, wenn man sich die Namen anguckt, hui.
Ja. Also ich würde euch da gerne kurz widersprechen, glaube ich. Weil
ich will noch kurz ergänzen, bevor du widersprichst. Am Tag, du hast jetzt extra bis Ingolstadt vorgelesen, das passt mir ganz super in den Kram. Das sind die terminierten Begegnungen. Am einen Tag nach dem Ingolstadt-Spiel sind Bundestagswahlen und für mich ist das tatsächlich der Anker, an dem ich mir merke, dass da die ersten 100 Tage genau von Christian Preußer ablaufen, wo er laut Vorstand erstmal komplette Narrenfreiheit genießt und keine Diskussionen aufkommen sollen. Aber dann laufen sie ab, genau nach dem Ingolstadt-Spiel, die 100 Tage. Und ich glaube, dass man dann gut aussehen wird, weil ich glaube nicht, dass bei diesem auf dem Papier schwierigen Programm alle Mannschaften schon komplett in der Liga angekommen sein werden.
Ja, ganz genau, das würde ich eigentlich auch anführen wollen. Ich glaube, dass vielleicht sogar das Sandhausen-Spiel jetzt irgendwie mit das Schwierigste irgendwie werden könnte. Und ich glaube, man hat extrem großes Glück, dass man halt gegen Werder Bremen und gegen Schalke so früh spielt.
Ja.
Die genau. Sind, also bei Schalke ist es was anderes. Das ist dann auch schon der 5. Spieltag und nicht nur der 2. wie Bremen. Die sind auch schon wesentlich weiter mit ihrem Kader, aber trotzdem werden die noch nicht zu 100% irgendwie in der Liga angekommen sein. Und bei Bremen, also auf alles, was ich da aus Bremen gerade wahrnehme, klingt nach komplettem Chaos. Und das ist das Spiel, wo ich einfach sagen würde, wenn es eins von 34 Spielen in der Saison gibt, das man gewinnen muss, dann ist es das. So, die wissen nicht, wo hinten und vorne ist. Die werden mit Sicherheit genauso blauäugig, wie sie halt irgendwie die letzten Jahre in der Bundesliga angegangen sind, jetzt irgendwie auch erstmal in die 2. Liga taumeln. Da hat man eine ganz, ganz große Chance, gegen die zu gewinnen. Und ja, ich glaube, Nürnberg wird schwierig. Nürnberg traue ich auch viel zu diese Saison. Aber auch bei Holstein Kiel, die haben sehr, sehr viele Leute verloren, was die einfach sehr, sehr gut machen, weil die, glaube ich, einfach so in diesen Analytics halt einfach sehr, 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 sehr viel weiter sind als die anderen Vereine, dass die halt immer günstige Spieler holen, die andere nicht auf dem Zettel haben. Die brauchen aber auch meistens so ein bisschen, um reinzufinden, weil die einfach nicht sofort als diese Platzhirsche irgendwie da auftreten, sondern die müssen sich immer erstmal so ein bisschen finden. Die werden auch noch nicht so gut eingespielt sein. Und ich glaube, da spielt man einfach gegen viele Mannschaften, die auf dem Papier viel Qualität haben, die am Ende auch oben mitspielen werden, zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach noch nicht so gefestigt sind. Und ja, da hat man auf jeden Fall eine ganz gute Chance, irgendwie ordentlich zu starten.
Starten ist das Stichwort. Nun geht es erstmal gegen Sandhausen und du hast gesagt, auf dem Papier wahrscheinlich die schwierigste Nummer. Wie kommst du dazu?
Ja, Sandhausen ist eingespielt. So. Die wissen genau, was sie tun. Die werden genau da
eingespielt?
Haben die nicht die halbe Mannschaft verloren?
Die haben doch einen kompletten Kaderumbruch gerade hinter sich. Irgendwie 13 Abgänge und 10 Neuzugänge. Also da ist vielleicht auch gut, am Anfang schon gegen die zu spielen. Also die kennen die Liga, klar. Die wissen, wie der Hase läuft in dieser Liga, weil die, glaube ich, das dienstälteste Team in dieser zweiten Liga sind ungefähr. Aber die haben auch einen ziemlichen Umbruch hinter sich. Und da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob die dann schon eingespielt sein können. Ich habe jetzt die Testspielergebnisse nicht so verfolgt, aber zumindest ist das eine ganz andere Mannschaft als im letzten Jahr. Und da ist für mich auch eigentlich vielleicht sogar eher gut, direkt am ersten Spieltag gegen die zu spielen, oder?
Ja, also eingespielt insofern, glaube ich, dass vielleicht ist eingespielt das falsche Wort, aber ich glaube, Sandhausen, die wissen halt genau, was sie tun müssen, die werden sich halt hinten reinstellen und das ist halt irgendwie auch für neue Spieler halt dann irgendwie einfacher umzusetzen, sich hinten reinzustellen, irgendwie dann ein bisschen auf Tempo-Gegenstöße zu gehen und halt vorne den massiven Mittelstürmer halt irgendwie reinzustellen. Und ich glaube, die anderen Teams haben alle den Anspruch, offensiv zu spielen, was zu kreieren und da sind die, glaube ich, halt noch überhaupt nicht an dem Punkt, wo die sein wollen. Und bei Sandhausen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die schon an dem Punkt sind, wo die sein wollen.
Die haben Testrot geholt, ne?
Ja.
Maschine.
Ja, genau. Ich kann ja mal irgendwie auch mal den kleinen Ausblick auf dieses Spiel irgendwie schon mal geben, wo wir jetzt schon da sind. Es ist natürlich irgendwie schwer zu beurteilen, wie die spielen werden, weil, wie gesagt, es gab jetzt bisher noch gar keine Spiele die Saison, auf die man da schauen kann, um das zu bewerten. Ich habe mir jetzt auch keine Sandhausen-Testspiele angeguckt, aber ist auf jeden Fall ganz interessant, dass sie es ja dann doch letzte Saison irgendwie geschafft haben, die Klasse zu halten. Und ja, das ist vor allen Dingen passiert aufgrund von der unglaublichen Heimstärke. Und das ist auch nochmal einer der Gründe, weswegen ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr schwierig wird. Sandhausen hat von den 34 Punkten, die sie letzte Saison geholt haben, 31 zu Hause geholt. Also man hat es halt auch geschafft, 16 Auswärtsspiele zu verlieren. Das ist auch echt, Respekt dafür. Also wie gesagt, 31 Punkte zu Hause geholt. Und hat durchaus ein bisschen Bewegung in der Mannschaft gegeben. Und da würde ich jetzt mal vor allen Dingen zwei Spieler anführen, die den Verein verlassen haben, die sehr, sehr wichtig für Sandhausen waren. Das ist einmal mit Kevin Behrens, der Mittelstürmer, der zur Union Berlin gegangen ist. Und mit Stefanos Capino, der Torwart, der von Werder Bremen ausgeliehen war. An den kann man sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, wenn man noch weiß, wie in der Rückrunde die Fortuna beim 0:0 in Sandhausen an dem verzweifelt ist. Und ja, deswegen wird Sandhausen jetzt mit einem neuen Torwart auf der 1 in die Saison gehen. Es wird entweder Patrick Drewes sein oder, und das ist, glaube ich, mein neuer Lieblingsname, Rick Wulle. Ich hoffe, dass der das Rennen macht. Ja, man hat auch ein paar Neuzugänge zu verzeichnen. Moritz hat schon Pascal Testrot angesprochen. Echt überraschend, dass Sandhausen den bekommen hat, der letzte Saison und eigentlich auch immer zuverlässig zweistellig für Aue getroffen. Der soll Behrens ersetzen. Dann hat man Gianluca Gaudino geholt aus der Schweiz. Vielleicht kennt man den noch, weil dem ja auch durchaus mal eine relativ große Zukunft im Bayern-Kader vorausgesagt wurde. Der Sohn von Maurizio Gaudino. Und dann hat man noch mit Ebio Suku einen Spieler, den ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Den hat man von Bielefeld geholt. Extrem schneller Spieler für die Außenbahn. Das ist auch jemand, der da so ein bisschen heraussticht, weil er dann vielleicht auch auf der rechten Seite zusammen mit Dennis Diekmeyer richtig Alarm wird machen können für Sandhausen. Die Innenverteidigerposition wurde auch neu aufgestellt. Da hat man mit Immanuel Höhn und Umar Diakite von Darmstadt sowie von Braunschweig auch zwei Leute geholt, die da die Qualität nochmal enorm anheben sollten und die auch einfach ganz elementar wichtig sind. Wir erinnern uns auch daran, dass Sandhausen letzte Saison bei dem 0:0 gegen Fortuna halt letztendlich irgendwie keine gelernten Innenverteidiger mehr im Kader hatte. Und gerade wenn man halt aus einer extrem dichten Verteidigungsspielweise vor dem eigenen Strafraum irgendwie häufig agieren wird, ja, ist es eben auch unglaublich wichtig. Und ja, ob die Fortuna dann wirklich ja, im eigenen Offensivspiel schon so weit ist, um das aufbrechen zu können jetzt am Sonntag, ja, wie gesagt, da bin ich erstmal sehr, sehr vorsichtig.
Ja, wenn man sich noch ein bisschen mehr einstellen will auf das Spiel am Sonntag, dann kann man heute auch durchaus noch das Testspiel von Sandhausen bestimmt irgendwo sehen. Denn hier, ich habe gerade gelesen, weil die Mannschaft durch die vielen Veränderungen erst spät zusammengefunden hat, hat der Zweitligist ein weiteres Testspiel ins Programm genommen. Am kommenden Mittwoch tritt der SV Sandhausen zur Generalprobe beim TuS Mechtesheim aus der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar an. Also Knaller heute, Knaller.
Ja, also wer morgen mit der japanischen U23 beim Olympiaturnier noch nicht ausgelastet ist, dem sei das ans Herz gelegt. Bestimmt kann man das irgendwo finden.
Ja. Aber ja. Der Druck ist schon da, oder? Also jetzt, ja, oder ich finde das auch irgendwie so komisch. Einerseits sagt man, ja, mit Preußer jetzt langsam was entwickeln, andererseits merke ich aber, dass wenn das kein Sieg wird gegen Sandhausen, dass mich das ungut und unruhig machen würde.
Also ich gehe ehrlich gesagt fest von einem Unentschieden aus. Wichtig ist, dass also man gegen Bremen gewinnt. Wenn man gegen Bremen nicht gewinnt, hat man ein Problem.
Also, das war auch in den letzten Saisons jeweils so. Ja, stimmt. Das ist immer so.
Aber wenn es irgendwie 28-1 Torschüsse, ihr erinnert euch vielleicht, gibt und am Ende unentschieden ausgeht, dann werde ich nicht am Montag in unserem nächsten Podcast Preußer rausrufen.
Nein, auf keinen Fall. Du hast ja recht. Das finde ich einen guten Ansatz. Es kommt darauf an, wie sie spielen und wie gesagt.
Also ich muss sagen, ich habe auch eine riesige Vorfreude, weil ich ja jetzt auch weil diese Testspiele sind ja auch immer nicht so aussagekräftig. Ja. Ich habe vor allem auch einfach Lust, mir das jetzt mal so anzugucken, was da jetzt so passiert. Also ich meine, wir haben ja jetzt, das muss man ja wirklich mal sagen, lange nicht einen so interessanten Trainer und einen so interessanten Ansatz gehabt, zumindest auf dem Papier. Also es war ja jetzt wirklich, also ich meine, hatten wir da schon mal jemanden? Also nur die Leute, die halt so gescheitert sind. Genau. Ja, genau. So, wo irgendwas auf dem Papier stand, was dann eine totale Katastrophe war. Aber dass man irgendwie so das Gefühl hat, die haben das frühzeitig geplant, sind mit dem Trainer in die Vorbereitung. Der hat hoffentlich bei den Neuzugängen schon mitgesprochen, hat sich hoffentlich schon irgendwie eingelebt und so. Und vielleicht wird man einfach mal die Fortuna anders entdecken.
Das 21.
Okay. Da hast du den Claim, den die Fortuna noch nicht hat. Ja, dieses spürbare
TM ist oder übrigens schon echte Liebe gesichert.
Ja. Neu entdecken.
Fortuna neu entdecken.
Punkt. TM. Ich weiß nicht. Ja, für die Rechte daran kann die Fortuna sich gerne an uns wenden. Wir werden sie möglichst teuer verkaufen.
Naja, also ich sag mal, das Einzige, was ich wahrscheinlich erwarte am Sonntag, ist, dass nicht allzu viele Tore fallen, weil ich halt glaube, Sandhausen wird sich auf die Verteidigung konzentrieren und es wird jetzt nicht ein 3-3 oder 5-2. Da gehe ich mal von aus.
Und da muss man sagen, dass das Spiel gegen Löwen da ja vielleicht sogar eine gute Blaupause auch dahingegen war. Das ist zwar 3-0 ausgegangen. Ja. Aber die Tore, die man da gemacht hat, die fallen vielleicht nicht ein zweites Mal so. Also Elfmeter Henning schon, aber das Eigentor war sehr slapstickartig und wenig reingezwungen. Ja. Das 3-0 war gut herausgespielt, muss man sagen. Muss dann trotzdem nicht so, es war nicht so zwingend offensiv, das möchte ich damit sagen. Ist auch nicht schlimm. Zeit will man geben. Der Gegner war nicht stark, aber das war vielleicht schon etwas. Es kann also 3-0 ausgehen oder es wird das 0-0 oder 1-1, was Lou prognostiziert hat.
So, ich würde euch jetzt gerne noch kurz auf eine Sache festnageln. Ich frage euch jetzt nicht, was ihr denkt, wie das Fortuna-Spiel gegen Sandhausen ausgeht, aber was glaubt ihr denn, wo landet die Fortuna am Ende der Saison?
Man hält seinen fünften Platz aus
der Vorsaison. Ja, ich gehe da langweiligerweise auch mit. 3-7. Das ist ja ganz schön viel, ne? Das ist eine ganz schön große.
Ja, sorry.
Der Siebter wäre schon nicht so geil.
Nee, aber kann halt passieren.
Ja, ich glaube halt irgendwie ehrlich gesagt auch, dass ja, halt die Abflüsse in der Qualität dadurch, was die Fortuna halt irgendwie auf der Trainerposition und durch die Einflüsse da bekommen wird, dass das wieder gut gemacht werden wird und dass man, ja, genauso wie ihr sagt, man wird halt irgendwie da im oberen Bereich halt irgendwie mitspielen können. Aber da ich ja hier auch irgendwie immer der Pessimist bin und irgendwie immer nur mecker und immer nur das Schwarze sehe und ja, will ich jetzt da mal so ein bisschen gegensteuern. Und ich sehe halt irgendwie keine, nicht direkt irgendeine Mannschaft, die halt ganz klar vor der Fortuna landen wird. Und dann kann ich jetzt auch gleich tippen, dass die Fortuna aufsteigt. Also sage ich, die Fortuna wird zweiter und steigt auf. Meine Hoffnung in Christian Preußer ist grenzenlos. Und ich hau jetzt hier einfach mal einen raus, um es mir ein bisschen interessant zu machen.
Nicht schlecht. Okay, dann frage ich euch jetzt noch was. Wird ja dann eine schöne Saison, Lou. Wie viele Spiele wirst du möglicherweise, wie viele wirst du im Stadion sehen können in dieser grandiosen Saison? Können?
Ja, schwierig. Also die Hoffnung darauf, dass das wieder möglich sein wird, ist halt grenzenlos. Ich kann mir das irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen. Auf jeden Fall habe ich heute gesehen, die Inzidenz also die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt im Augenblick bei 33. Ja. Von daher bin ich da jetzt erstmal sehr, sehr vorsichtig mit Voraussagen.
Aber so im Schnitt, also 3-7 war ja bei Moritz eben auch in Ordnung. Also was würdest du sagen, wie viele Spiele ungefähr?
Boah, da sag ich mal 5 vielleicht.
Also ich sag 8.
Wow. Ich hoffe auf eines.
Ja, ich auch.
Ja, schon allein diese Vorstellung davon. Also ich finde, das ist irgendwie im Augenblick noch so weit weg, auch wenn es ja theoretisch dann in 10 Tagen schon das Spiel gegen Bremen gibt. Aber irgendwie, ja, bin da erstmal sehr, sehr vorsichtig.
Die haben ja jetzt gerade, glaube ich, verlautbart, dass nur komplett Immunisierte und auch, also ab einer Inzidenz von über 35, die ja dann jetzt wahrscheinlich morgen erreicht ist, herzlichen Glückwunsch an die Menschen, die Inzidenzstufe 0 erfunden haben. Genau, dass dann bis zu 17.000 oder 18.000 Leute, die komplett immunisiert sind und 1.000 Getestete oder so.
17 plus 1.
Genau.
17.000 Immunisierte plus 1.000 getestete so, können dann
richtig über 35. Und da wir uns ja alle zu den, also zumindest die Fraktion, Exilfraktion Köln, sich dazu zählen darf, gibt es auf jeden Fall die Hoffnung, sagen wir es mal so. Aber ich möchte noch was anderes sagen, weil wir das vorhin ganz am Anfang zu dieser Sendung uns so über die vollen Stadien gefreut haben und das so ein bisschen kommentarlos irgendwie da stehen haben lassen, dass Fußball mit Publikum natürlich ganz toll ist. Ich möchte auf jeden Fall noch von meiner Seite aus sagen, dass ich die Bilder trotzdem ziemlich erschreckend fand mit den vollen Stadien. Fall. Und deswegen, genau, also ich finde halt, könnte sein, dass so ein Konzept mit 17.000, 18.000 irgendwie funktionieren kann. Ich würde mir aber auch nicht wünschen, dass jetzt in 2 Wochen da 56.000 Zuschauer im Stadion sind. Dafür bin ich also nicht bereit und ich glaube, das gibt die Lage auch nicht her.
Nein.
Das vor allem, wenn man irgendwie auch so ein bisschen gelesen hat, wie das mit der An- und Abreise mit der Rheinbahn jetzt funktioniert hat beim Testspiel gegen Löwen, wo er dann irgendwie nur ja, etwas mehr als 2.500 Leute irgendwie dabei gewesen sind. Da möchte ich mir gerade überhaupt auch gar nicht ausmalen, wie das sein wird, wenn da 18.000 Leute hinfahren, geschweige denn noch mehr.
Das ist ja sonst auch schon immer nicht so, klappt ja auch immer sonst nicht so gut. Häufig.
Gut, aber ich meine, lasst uns darüber in der nächsten Folge dann nochmal reden. Weil dann wissen wir auch, wie die Lage vor dem ersten Heimspiel, der Heimspielpremiere von Christian Preußer wirklich ist. Und im Vorschau auf dieses Spiel können wir dann auch dazu diesen Ball nochmal wieder aufnehmen. Also quasi jetzt einen Steilpass schon mal an den nächsten Montag uns selber vorlegen. Denn wir werden probieren, in der nächsten Saison unseren Montagstermin so gut es geht einzuhalten, da wir in der nächsten Saison, und das ist ja auch noch eine Neuerung, auch von diesen leidigen Montagsspielen erlöst sind.
Richtig. Ja, die gehen halt in der nächsten Saison auf den Samstag. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder Fortuna-Fan mehr oder weniger auf dem Schirm, was nicht heißt, dass Tusche verschwindet. Tusche wird natürlich die Samstagabendspiele übernehmen und da muss man wirklich hoffen, ja, dass Fortuna da nicht allzu viele bekommt, weil Tusche ist ja, glaube ich, auch irgendwie sehr, sehr gut mit Christian Preußer befreundet. Oder zumindest haben die irgendwie ein gutes Verhältnis.
Die kennen sich, ja.
Ja, die kennen sich. Das gibt einem schon so ein bisschen Magenkrummeln.
Die ganzen alten Geschichten werden dann ausgepackt. Man kann dann so ein Saufspiel drauf machen. Jedes Mal, wenn Tusche das erwähnt, muss man einen trinken. Dann ist man so nach 10 Minuten so blau, dass man eh nichts mehr sieht.
Ja, also tatsächlich gegen Bremen wird er dann da schon rumtanzen, ne?
Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses... Es hat natürlich gewisse Vorteile, aber so richtig glücklich macht mich dieses Samstagabendspiel auch nicht. So 20:30 ist auch nicht die beste Zeit.
Aber ja, gut. Ich finde es schon wirklich deutlich besser irgendwie.
Ja, also ja.
Ja. Keine Ahnung. Schon noch. Also ja, ist immer noch nicht 15:30, aber ist ein bisschen näher dran.
Nun gut, ich würde sagen, wir hätten auch noch über das Trikot reden können. Ich sage dazu noch Folgendes. Von mir aus kann die Fortuna jedes Jahr in so einem Trikot herumlaufen. Das ist eine Geschmackssache. Ich finde das so uni-rot eigentlich sehr schön, aber das kann ja jeder anders sehen.
Ja, wichtig ist, was sie am Ende können in diesem Trikot. Wenn das am Ende das Aufstiegstrikot wird, gerne.
Wobei ästhetisch auch wichtig ist, dass dieses scheiß Camouflage-Trikot endlich weg ist, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, sonst sind die aber wirklich nicht besonders schön, also die Ausweich- und Ausweichstrikots, ne? Also bitte sehr, sehr viel in dem roten Spiel, nicht in den beiden anderen. Also die sind wirklich extrem hässlich.
Ja, ja, ja. Also aber das Rote ist schon schön.
Ja. Ich glaube, das ist schön. Jetzt auch ein... Also Entschuldigung, Moritz. Ja.
Nee, ich wollte nur sagen, das Schöne daran, dass es nächste Woche losgeht, ist, dass wir dann auch einfach so über Fakten und Passiertes und Gesehenes sprechen können und uns mehr aus der aus den Spekulationen ein bisschen verabschieden können, endlich wieder und wieder zur Sache kommen können.
Absolut.
Also den Saisonverlauf.
In dem Sinne. Wieder am Montag.
Jo.
Jo.
Gibt es noch was? Habt ihr noch was? Nö, ne?
Alles gut. Alle Sachen können wir dann auch noch am Montag besprechen, falls wir was vergessen haben. Es läuft uns nicht weg.
Ja.
Alles klar. Dann bis nächste Woche.
Genau.
So, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.